diese rote Lampe, ne?
Die bleibt da.
Hast du die aus dem Zimmer deiner Mutter am Bahndamm in Düsseldorf, nachdem die in Rente gegangen ist, abmontiert?
Okay, das lassen wir auf jeden Fall drauf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gib mal Feuer, das wird drin gelassen. Oliver Pollack ist im Haus. Es freut mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen, im Studio, in voller Montur. Quasi sowas wie der neue optische Stempel, ne? Das ist jetzt so dein, also in jedem Video, das ist ja auch colormäßig voll. Du bist jetzt auch unter die Real Comedians gegangen, muss man dazu sagen.
Real, also Real mit R-E-E.
Genau, unter die Real Comedians gegangen.
Bist du kein Real Comedian?
Nein.
Was bist du? Du bist
Twitch Comedian. Ich bin Stand-Up Comedian.
Ach so. Aber du bist doch auch, du bist ja vieles, du bist ja auch Battle-Rapper,
Podcaster,
ne? Und du YouTuber. Trinkst vor allen Dingen sehr viel. Du hast auch ein starkes Alkoholproblem.
Das könnte man
nicht.
Nein.
Aber ich kenne niemanden, der so viel trinkt. Und vor allen Dingen, das muss man gleich sagen am Anfang. Also, wenn man mit Samuel auf Tour ist oder irgendwie auftritt, so um 10:30 abends ist er wie von einer Mücke gestochen. Und dann will der, dass alle noch Party machen. Mhm. Alle. Mhm. Und man muss sagen, er kriegt das auch echt hin. Er hat so ein Händchen dafür, alle Leute wie so ein Junggesellenabschied von der Bundeswehr eigentlich, die alle zusammenzuhalten. Und dann irgendwo rufst du dann irgendwo an in so einer Bar, da warten dann schon alle, da kriegen wir dann auch noch Drinks, gute Musik, Frauen. Also du hast echt nicht viel auf dem Kasten, aber das kannst du richtig.
Das ist auch meine Kernkompetenz auf jeden Fall.
Auf jeden Fall deine Kernkompetenz. Ja. Deswegen ist man gerne mit dir unterwegs, weil du weißt, wo du bist ja auch schon, gehst du auf die 50 zu, oder?
Ich bin 41.
Naja, also quasi. Fast. Ja. Du bist noch richtig, du willst noch leben.
Ich bin so
ne?
wie mit Anfang 20.
Jetzt du bist eigentlich so wie so ein Junggeselle noch.
Voll,
ne?
Ja, voll. Also ich lebe genauso, weil ich weiß, der Akku hält nicht mehr so lange. Mhm. Ich muss jetzt noch feiern gehen und das ist genau das, was du sagst, kann auch jeder Comedy-Kollege bestätigen. Letztes Mal habe ich einen, Ben Eiser war irgendwo im Podcast zu Gast, der meint so, da habe ich den Samuel damit als Opener gehabt und dann danach meine ich so, ey, wir haben ja noch Catering und ich höre im Hintergrund einfach so laute Musik. Der meint so, nee, alles gut, ich bin schon unterwegs. Ich war schon wieder am Feiern.
Woher kommt der Drang bei dir, dass du so rastlos bist und immer?
Ich liebe einfach rausgehen, ich liebe Leute sehen, Musik hören, feiern, flirten, Leute kennenlernen. Ich liebe Partys. Ich liebe das, irgendwo reinzukommen und es ist voll, es sind Menschen da. Ich weiß auch nicht, warum.
Du hast ja auch, als du noch nicht so viel Comedy gemacht hast, um auch Geld zu verdienen, hast du ja, glaube ich, auch in einer Bar auf Mallorca gearbeitet,
genau.
Als Barkeeper.
Ja. Voll.
Das ist ja perfekt für dich. Du hast den ganzen Tag gepennt, wahrscheinlich noch eine Stunde am Strand in der Sonne, dann nochmal schwimmen gegangen, onanieren und dann bist du direkt.
Das war der originale Tagesablauf, ja. So schön.
Bis morgens um 3, 4?
Ja, schon.
Und hast du mal mitgetrunken?
Ja, das ist eine Frage, Alter. Ja. Deswegen, also ich müsste schlimmer aussehen, meiner Leber müsste es ganz schlimm gehen. Ich habe viel zu viel getrunken, also über die letzten 20 Jahre. Wir sind ja auch Düsseldorf, Fußball, wir sind ja mit Kneipe und Bier und so groß geworden. Das heißt, irgendwann kommt bestimmt auch der Downfall, aber solange ziehe ich auf jeden Fall da durch. Das ist so schön. Schön, dass du da bist, Olli.
Ja, Prost, vielen mein Dank. Lieber. Was ist da, Wasser?
Das ist Wasser und das ist Budweiser.
So, siehst du schon wieder, ne? Wir haben jetzt 2 Uhr nachmittags.
Weil?
Ich komme hier rein und dann.
Nein, guck mal, sie kann es bestätigen. Ich kam hier rein, habe mir meine Budweiser hingestellt, was ich nicht trinke, als Deko. Habe hier Wasser hingestellt und dann kamst du mit Jägermeister. Ja, und dann kippt das Ganze. Selber schuld. Nee, aber hast jetzt auf jeden Fall auch gut das Ganze in eine andere Richtung gedrängt. Nicht gedrängt, aber clever umschifft. Was hat's da mit den Reels und dem Outfit auf sich? Ist das jetzt so ein neuer, das ist so wiedererkennungswert? Weil es fällt halt auf, das hast du vorher nicht, du warst immer auffällig.
Das ist wie bei deinem ersten Auftritt, das Outfit, das ist mir auch im Kopf geblieben. Ne?
Ja, aber aus
anderen
Gründen.
Moment. Das Outfit war wirklich eigentlich ein Kellner-Outfit, kann man sagen, mit Harry Potter-Brille.
Welches meinst
bei
du?
Nightwatch. Ja. Das weiße Hemd, wo man wirklich nicht wusste, ob man nach der Rechnung fragt oder klatschen soll nach deinem Set.
Das ist richtig.
Das war wirklich so ein bisschen, das Outfit war ein bisschen so trauriger Sexmesse-Besucher, der Hausverbot auf der Venus hat. Ja. Aber da hast du dann ja auch sofort nach dem Auftritt gesagt, das müssen wir nochmal überdenken, das Outfit. Ne?
Ja, ich hatte die ersten 6 Auftritte, wie du weißt, waren ja alles. Es war ja 4-mal Talentschmiede und 2-mal Nightwash.
Also das wusste ich gar nicht.
Und da bin ich ja, da war Comedy für mich so, Comedy ist so besonders, ich muss immer schick auf die Bühne. Das waren die ersten 6 Auftritte, habe ich danach nie wieder gemacht. Und man lernt daraus.
War auf jeden Fall, aber ich kenne das, ich hatte mal, was Comedy angeht, so eine Geschichte. Da hatte ich ganz am Anfang so eine Managerin, ne? Und die hat noch einen anderen großen Comedian gemanagt. Und da war ich ganz kurz nur. Und die sagte dann zu mir so als Ratschlag so ja, mit der Jogginghose, das geht nicht. Du kannst nicht mit der Jogginghose auf die Bühne gehen. Ich so, wie?
War andere Zeiten.
Und dann hatte ich eine Nightwish-Aufzeichnung und dann hat die mich dazu gezwungen. Dann hat die gesagt, also wenn ich da nicht eine Jeanshose anziehen würde, dann würde sie mich nicht mehr managen. Und ich war gerade so am Anfang, weißt du?
Ja.
Und ich habe das dann echt gemacht.
Es gibt einen Auftritt von den Jeanshosen.
Es gibt einen Auftritt bei Nightwash. Da haben die das im Gloria aufgezeichnet. Da habe ich eine Jeanshose an und ich fühlte mich so unwohl.
Glaube ich.
Weil meine Meinung ist, ich finde, du musst dich immer anziehen, wie du dich wohlfühlst, ne?
Ja, aber es kann ja auch sein, ich habe mich da auch wohl gefühlt, weil ich mir dachte, ich sehe voll gut aus. Aber natürlich war es voll deplatziert. Ich stehe nicht im Anzug vor Studenten im Waschsalon. Das ist scheiße. So, aber damals dachte ich mir, Comedy ist was Besonderes, ich werde hier bezahlt, das ist wow, ich muss mich schick machen. Bin da richtig so mit Kleiderhaken dahin gekommen, Sakko und Fliege und sowas, alles Schnips. Genau, aber ich finde auch, dass man sich wohlfühlen sollte, aber es ist so eine Mischung aus Wohlfühlen und ich zumindest, du glaube ich nicht so, aber bei dir ist glaube ich nur Wohlfühlen, bei dir ist so Wohlfühlen und Auffallen, bei mir ist Wohlfühlen und gut aussehen mittlerweile so.
Ach, Wohlfühlen und Auffallen ist bei mir.
Ja, auf jeden Fall.
Achso, das ist aber deine Interpretation, bei mir 100%. Ist es so, ich kann dir, wenn dich das interessiert, wirklich das erklären, bei mir ist es so, was Kleidung angeht, also erstmal, ich finde, man soll sich so anziehen, wie man sich wohlfühlt, ne? Wie du dich wohlfühlst. Und meine Eltern hatten ja so ein Bekleidungsgeschäft, ne? Ich komme ja aus so einer Kleinstadt Papenburg im Emsland und die hatten aber eher so nicht so coole Klamotten, ne? Das war eher so
Papenburg im Emsland.
Ja, aber es war auch so eher zweite Wahlware und so Paddocks als Jeanshosen und so wirklich. Und es war aber so, dass meine Tante zum Beispiel, die lebte ja in New York und die hat mir immer so Lacoste-Hemden zum Beispiel, so Poloshirts mitgebracht, aber waren gefaked, ne?
Okay.
Die hat sie so 80er Jahre auf der Straße bei so Händlern in Manhattan gekauft und so, aber ich fand schon so wenn man mal so Videos gesehen hat, auch damals in den 80ern, diese ganzen Pet Shop Boys, Boy George, Nena oder auch Wham, George Michael, ich fand das schon gut, ne, wie die sich so angezogen haben. Und für mich, ich glaube, ich ziehe mich so an, wie ich mich so anziehe, schon sehr früh. Einmal, weil ich Skater war mit 12 Jahren.
Okay.
Und Skater, da war ja damals Airwalk, Vision Streetwear, Homeboy. Und das waren ja Thrasher, Homeboy dieses Magazin. Das ist ja ein Skateboard-Magazin, die diese Hoodies hatten. Und da habe ich das schon getragen. Und dann war es von den Pet Shop Boys immer Chris Lowe, der am Keyboard stand, der sich ja vor 30 Jahren schon angezogen hat wie Pharrell heute. Ne? Der hatte mal diese Pufferjacken, große Sonne, Brillen und so.
Okay.
Und ich fand das immer, ich fand es nicht so verkleiden, aber ich fand das war so Pop, ne? Auch es gab ja, kennst du so Regeln, wenn Leute zu dir kamen und sagen, nee, also schwarz und blau, das kannst du ja nicht safe zusammen, wo du denkst,
aber schwarz und blau beißt sich auch ein bisschen. Aber
ja, was beißt sich denn? Wer hat das denn entschieden, dass sich das beißt?
Ja, aber das ist doch so ein Empfinden.
Ja.
Du siehst doch manchmal Farbkombinationen und siehst einfach, das ist falsch.
Weiß ich nicht.
Doch,
ist
schon.
Das ist, ich glaube, wenn man so sehr statisch denkt, dann denkt man, das ist falsch. Aber ich sehe eher geil. So, das ist so. Aber genau, und das hat mich, glaube ich, geprägt. Skater sein, Pet Shop Boys und dass ich immer so, es gibt Tage, da ziehe ich mich nur, da fühle ich mich eher nach schwarz, ne? So komplett schwarz. Also Klamotten und vielleicht auch eine Sonnenbrille oder ein Hoodie, so dass man sich fast schon so verstecken will oder so unauffällig, so camouflagemäßig irgendwie, so wie Homer Simpson so mit der Hecke. Kennst du so das, wenn Homer Simpson so in die Hecke geht, so auch fühlt? Und dann gibt's so Tage, wo man voll so Bock hat auf so Papagei meets RuPaul meets.
Aber da hast du jetzt in der letzten Zeit auffällig oft, wenn du auf der Bühne bist, das Gefühl, ich würde gern rot-gelb.
Die Jacke, also die warum die Jacke irgendwie, ich trage ja eh sehr viele so, ich weiß bis heute nicht, ob das eine College-Jacke oder Baseball-Jacke ist. Ich glaube eine College-Jacke.
Das ist eine College-Jacke, ne?
Genau, und ich trage ja eh immer viele, aber ich dachte mir, hey, ich hätte jetzt Bock, so eine auf der Bühne so eine eigene zu haben, die ich nachher auch als Merch verkaufen kann.
Ja.
Und das ist ja die Jacke aus, ich glaube, dem Thriller-Video von Michael Jackson, wo der im Kino ist. Ich glaube, da in einem Michael Jackson-Video, das ist ja genau die Farben.
Ja.
Und deswegen, und Comedy, ne, weil vergessen die Leute ja gerne in Deutschland mal, dass es Comedy ist, ne? Auch wenn sie sich im Comedy-Club befinden.
Das stimmt, aber weißt du, wenn man jetzt deine Vita nicht kennen würde, ne?
Dann würde man nur denken, der ist irre, wir rufen die Bullen.
Man würde sich denken so, Wie verzweifelt kann man, was denkt, was macht der? Wie verzweifelt versucht er denn jetzt irgendwie Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen? Aber wenn man deine anderen, also das ist schon wirklich das Extremste, die extremste Form, wie du also, rumläufst auf jeden Fall.
Du sprichst ja jetzt immer für schwarz-weiß, dass, denkst du das oder denkst du, dass Leute das denken würden?
Ich denke das zu 100% und ich denke, das ist auch der Großteil der Leute wird das, glaube ich, genauso sehen. Wenn man dich ein bisschen kennt und deine Reels sieht und dieses Outfit jetzt, denkt man sich, ui, was ist denn da los?
Ja, ist ja okay.
Also zuerst kam die Jacke, dann hast du dir gedacht, ich mache noch eine Comedy-Mütze dazu.
Ja,
wie oft hast du schon dieses Judah Friedlander-Ding gehört?
Bitte?
Dieses Judah Friedlander-Ding, wie oft hast du das schon gehört?
Es gibt natürlich Leute, die sagen Judah Friedlander, aber es gibt auch Wayne's World. Was mich eigentlich inspiriert hat, es gibt was mich inspiriert hat, das war ein Musical, was ich in New York gesehen habe. Das heißt Gutenberg.
Gutenberg.
Ja, und das ist, es geht um zwei Typen, die ein Musical geschrieben haben. Und die wollen das ausprobieren, das Musical. Ja. So erstmal zu zweit. Und die probieren das quasi, das ist also metaebenenmäßig, als Musical auf. Und immer, wenn, die spielen aber alle Rollen, die beiden Typen. Und immer, wenn sie gerade die Rolle von einem spielen, dann steht der Name auf der Mütze.
Okay, verstehe.
Und das habe ich letztes Jahr gesehen. Ja. Und da dachte ich erstmal so, ey, das finde ich ganz lustig.
Ja.
Und ich finde den Gedanken gut, einfach Comedy auf die Mütze zu schreiben.
Ja.
Und die Show eben auch Comedy zu nennen, weil ich meine, wir reden jetzt auch, merkst du ja gerade selber, wie statisch und ernst wir wieder über das Thema reden, so, was oft ist so, dass das ja wirklich oft noch so ein, so, sagen wir mal so, die Engländer sind bekannt für ihren Humor, die Amerikaner dafür, dass sie ganz viele Länder angreifen, manchmal auch mit Atombombe, und die Deutschen, sage ich jetzt mal so, gute Autos und Jägermeister oder trinken viel Bier.
Pünktlich. Ja. Stock im Arsch.
Ich weiß nicht, ob die so pünktlich sind. Die Schweizer sind pünktlich.
Zuverlässig.
Also pünktlich wegen der Deutschen Bahn oder was. Da
Arbeitstiere, nee, aber so also Arbeit, Struktur,
Das
ist, glaube ich, so.
Genau. Auch, Und aber Humor ist ja nicht das Ding. Und ich meine, du, dein Humor ist ja auch so schärfer, kann man sagen. Hm. Wir waren ja schon mal zusammen auf Tour.
Ja.
Oder hatten viele Auftritte zusammen, schreiben manchmal auch zusammen. Und das war einfach so, dachte ich, ich schreibe es einfach nochmal auf die Mütze, so zur Sicherheit.
Zu dem, was du machst, passt das auch, weil du hast ja sowieso voll oft in deinem Programm zum Beispiel drin gehabt, auch so, ey, Comedy. Da brauchst du gar nicht mehr sagen, hast einfach, oder dann, vielleicht nimmst du es weg, oder vielleicht musst du drauf zeigen, oder vielleicht musst du irgendwann nicht mehr drauf zeigen, aber ich finde das, eigentlich denke ich mir so, was soll das? Aber wenn man diese Doppeldeutigkeit dahinter sieht, nach dem Motto, man muss es den Leuten einfach auf die Nase binden, dann macht es auch irgendwie wieder Sinn. Aber dann bist du...
Ich denke, also jetzt ohne Scheiß, ne? Das ist gerade super schwierig für mich, das zu erklären, weil ich über sowas gar nicht nachdenke.
Okay.
Nein, ich denke das wirklich nicht drüber nach. Ich finde etwas gut, ich finde etwas nicht gut, ich finde das witzig. Ich saß jetzt nicht irgendwie mit so einem Influencer-Team zusammen, habe mir überlegt, was ist jetzt das neue
so
Ding?
Das im Zusammenspiel mit den Reels halt.
Ja, das kann ja, mag ja sein, aber es ist nicht so.
Ja.
Naja, bei mir ist es so, ich meine, du weißt es so, wir sind 2019, meine Endgegner-Tour.
Ja.
Da hatte ich ja tolle Support Acts dabei und da bist du ja auch eine Woche mit mir auf Tour gewesen.
Ja.
Godfrey ist auch eine Woche aus New York da gewesen und du ja auch.
Und war sogar noch jemand, der auch noch besser ist als Godfrey und ich.
Genau, Atze war ja auch
Atze
dabei.
War auch
genau.
Noch besser als
Und auf jeden Fall und dann war ja, wie hieß das? Corona, genau.
Corona, ja.
Und dann habe ich, ehrlich gesagt, viel Podcast gemacht, meine Netflix-Show, noch eine andere Fernsehshow, habe zwei Bücher geschrieben und war so ein bisschen, es ging ja auch gar nicht aufzutreten während Corona.
Anderthalb Jahre war tot.
Ich habe Comedy nicht aus dem Auge verloren, aber ich war so bis 2002, Ende war ich erstmal so ein bisschen und irgendwann...
2020 meinst du?
Nee, von 20 bis 22, Entschuldigung, war ich so ein bisschen raus und dann habe ich irgendwann wieder angefangen, okay, habe ich wieder Bock bekommen, du kennst das ja auch, dieses Gefühl, auf die Bühne zu gehen, sich Sachen zu überlegen, und dann hatte ich überlegt, und dann anders, du fragst ja wegen den Reels, es ist so, ich bin wie du ein klassischer Stand-Up-Comedian, ich gehe am liebsten natürlich in die Clubs, trete da auf, ja, du hast das, dieses Live-Moment, ne, weil Fernsehen ist auch okay, gehört dazu, aber ist immer so ein bisschen artifiziell, das heißt so ein bisschen alles statischer und nicht so diese, weißt du, diese Atmosphäre, Samstagabend, Keller, Mad Monkey Room, Berlin, ne, du hast schon zwei Bierchen getrunken, die Leute auch, bestimmt fünf, ja, Kalle schreit irgendwie auf der Bühne rum, sagt dich geil an und dieses Gefühl. Klar, und aber es ist natürlich so, es hat sich viel verändert. Es gibt erstmal sehr wenig Möglichkeiten, würde ich sagen, im deutschen Fernsehen, wo man Stand-up macht. Es gibt ein paar Shows, aber es ist schon überschaubar, sage ich jetzt mal so. Und mit so einer
Comedy erst recht.
Genau, wenn du wenn du ein bisschen schärfer oder kontroverser machst. Und deswegen, dann hatte ich irgendwann gemerkt, okay, diese ganzen Clubs, auch der neue Club von Felix Lobrecht, Downstairs heißt er, der Mad Monkey Room, was cool ist, die haben alle jetzt Kameras.
Ja, die sind komplett filmen alles,
ausgestattet. Ja, früher saßen du und ich ja auch einfach nur auf dem Sofa ohne Mikros und ohne Kamera, ne? Aber ist jetzt
alles. Nein, aber ich meine, die haben früher hat jeder Comedian sein eigenes Stativ aufgestellt, also von denen, die Reels gemacht haben, es gibt's ja erst seit, weiß nicht, 4, 5 Jahren gefühlt. Ja. Und jetzt hat jeder gute Club hat filmt alles. Punchline in München ist, glaube ich, auch so, ne? Punchline.
Lucky Punch.
Ja, ist auch
so. Ich war nie da.
Ist auch so, da wird auch, glaube ich, alles gefilmt. Das ist halt geil. Und dann kannst du die Schnipsel halt benutzen, ne?
Ja. Auf jeden Fall, genau. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich das auch mit, weil das ist so ein bisschen, diese Videos machen so ein bisschen das Tor
am Zahn der
zur Welt, auch, ne? So zu den Leuten. Und das habe ich jetzt schon gemerkt. Ich mache das jetzt irgendwie seit knapp ein Jahr und
ja, so lange schon.
Ja, seit so letztes Jahr August und genau, wir sind jetzt gerade mit den Tourdaten hier raus für die Clubtour erstmal. Ich mache jetzt erstmal eine Clubtour, weil ich auch Bock hatte, weil ich so viele Clubs spiele und das ist eher mein Ding, auch in Clubs lieber ein paar Abende zu spielen als jetzt so größere Dinger und es macht sich schon bemerkbar, ne?
Du hast mir auch, sorry für die Unterbrechung, als ich angefangen habe und meinte so, ey, ich will auch mal gerne auf Tour gehen, da hast du mir auch als erstes eine Clubtour empfohlen. Und ich habe dann auch eine Clubtour geplant. Die war schon fertig. Nur dann gab es irgendwie so ein Battle-Rap-Hype aus der Hölle. Und dann sind die Locations explodiert und so. Dann kam natürlich Corona reingeschissen. Aber ich weiß noch, dass du der erste Comedian warst, von dem ich dieses Clubtour-Ding auch gehört habe.
Ja, wir hatten wir waren ja auf Tour. Und da hatten wir ja darüber geredet, wo ich sagte zu dir auch, ey, Alter, willst du jetzt nicht mal so eine eigene Show machen? Mach doch erstmal Clubtour, weil ich finde, sagen wir so, es ist schon manchmal so, in der heutigen Zeit finde ich, dass Comedians so ein bisschen aus dem Auge verlieren, worum es eigentlich bei Stand-Up-Comedy geht. Und manchmal hast du das Gefühl, dass die besseres Kamera-Equipment als Punchlines haben. Ja. Und ich finde, und dann sind immer die Ziele, es geht gar nicht drum um den Gag und, ne, sondern eher, wo spiele ich hier, wie groß ist das und so. Und ich finde immer, es ist doch cooler, erstmal so eine Clubtour zu machen, die es dann ausverkauft. Und dann kannst du ja immer noch irgendwie.
Ich finde es auch als Start, finde ich es voll geil. Das habe ich auch voll oft weitergegeben an irgendwelche an Comedians, die jetzt noch nicht so groß sind, weil voll viele durch die ganzen Reels überspringen voll viele ein Level oder sogar zwei Level und sind direkt bei der ersten Tour wegen Real-Hype und mehr oder weniger Qualität, sind die dann direkt bei 200er bis 600er Locations, anstatt also dieser erste Step findet bei denen dann gar nicht statt. Deswegen, also es gibt aber noch ein paar, die so haben so ein bisschen ihre Follower und dann gebe ich das Original so weiter, wie du das gesagt hast. Ich meine so, weil ich das selber auch feier, mach doch erstmal eine Clubtour. 6 Großstädte, überall 50 bis 100 Leute und dann gucken. Ist doch voll schön.
Geil, echt? Genau. Ja, weil das Ding ist doch auch, es ist doch für dich als Künstler auch frustrierend, wenn du merkst, du hast irgendwie größere Sachen gebucht, aber da kommen dann nur 50 Leute. Beim 100er Club oder 80er Club ist es dann cool.
Ja.
Aber und es ist am Ende ja trotzdem auch ein Geschäft. Du hast ja auch den Veranstalter, ne? Der die Show mit dir veranstaltet, der auch investiert, der den ja vielleicht auch Geld verlieren würde. Und deswegen, du willst ja, dass er dich vielleicht nochmal bucht und sagt, hey, deswegen, also mein Tipp, also erstmal, um meinen Freund Atze Schröder zu zitieren, der mal gefragt wurde, was er neuen Comedians empfiehlt, da sagte er, eine Punchline ab und an wäre mal ganz gut, ne?
Aber von ihm ist dreist.
Bitte? Warum?
Ja, Atze Schröder.
Ey, Atze Schröder, hast du den mal live gesehen?
Ja.
Wo denn?
In Essen.
Ja. Aber warum ist das dreist?
Nee, weil
also ich finde, wenn jemand von deutschen Comedians Punchlines hat, dann ist
Atze Schröder?
Ja, aber nur durchweg. Also ich habe den gerade vor 3 Wochen live gesehen. Also ich, ehrlich, ich lag auf dem Boden.
Ja, weil der, also ich, guck mal, ich sag mal so, ich will jetzt nicht sagen, Atze Schröder ist ein schlechter Comedian, aber für mich sind Punchlines ein bisschen was anderes. Also Atze Schröder, der rennt ja durch, hat ein Timing aus der Hölle, geile Vergleiche, neue Wortschöpfung und wie der dazu actet, das ganze Ding ist geil. Aber jetzt so eine Punchline zum Beispiel ist ja für mich zum Beispiel was, was du jetzt trocken erzählst und du bist so, okay. So, weißt du, wie ich es meine?
Ja, aber ist ja okay, aber hat der total. Der hat sogar Gags, Punchlines, das rasselt nur so durch die ganze Zeit. Das ist interessant, vielleicht hast du es da nicht zum Beispiel, also eine, ich weiß, ich mag aber manchmal auch einfach so simple Absurde Sachen. Okay. Der hat ja so eine, so, weißt du, wie Radiohead Creep als Hit haben, hat der so eine, damals so eine Nummer gehabt, wo er in so einem Sterne-Restaurant essen geht, ne? Und dann so ein französischer Guest-Manager ihn begrüßt, Monsieur Schröder, haben Sie einen Tisch bestellt? Dann sagt er, nee, wieso, bist du Schreiner? So, das finde ich schon wahnsinnig lustig.
Ja, okay, nee. Okay. Ich glaube, das ist so ein bisschen Generationending auch. Das ist wirklich so, das ist so Markus Krebs, ey. Ich will jetzt Atze Schröder nicht mit Markus Krebs vergleichen, weil Atze Schröder ist für mich in meinen Augen ein guter Comedian. Aber
nee. Also ich sag dir, ich kannte Atze überhaupt nicht als Comedian. Ich habe den diese Serie, die er hatte auf RTL. Atze,
genau. Hab ich auch so gesuchtet. Ich hab's geliebt. Ja, voll. Ich hab's geliebt.
Lustig,
ich habe mich auch voll gefreut, ihn kennenzulernen. Ich habe den ja kennengelernt durch dich bei deiner Tour waren wir Doppelopener, einmal Atze, einmal ich. Und das war, da habe ich ihn ja Backstage kennengelernt und der ist ja ein Riesenstar und der macht ja ein super Programm und so. Genau. Nur da haben wir, glaube ich, eine andere Definition von guten Comedy-Punchlines. Aber genau.
Ja, also ich sage dir ehrlich, da fängt ja immer das an. Ich finde, eine Punchline ist, wenn ich lache. Also wenn ich das Gefühl habe,
genau.
Und ich hatte den Moment mit ihm, ich kannte ihn gar nicht als Comedian, der hat den Comedy-Preis mal vor 20 Jahren moderiert, ne? Ja. Und dann war das so, normalerweise gibt's ja so Fernseh-Warm-Upper und so, ne? Immer aus der Hölle die geschickt, ne? Mhm. So wirklich, also wo du denkst, warum habt ihr denn da nicht einfach gute genommen, ne? Ja. Aber wirklich aus der Hölle. Und dann kam er raus, wir wussten alle, er moderiert diese Show jetzt der 2 Stunden.
Ja.
Und der hat dann eine halbe Stunde, vielleicht sogar 40 Minuten, sein eigenes Warm-up gemacht.
Okay. Obwohl der Moderator
vor Fernsehpublikum,
muss der gar nicht machen, ne?
Warte mal, vor Fernsehpublikum Schwerstes und Problem, dann Branchenpublikum, andere Comedians, schwieriges Publikum. Ja. Ey,
rasiert.
Ich lag rasiert. Ich lag auf dem Boden. Ich habe das noch nie zu dem Zeitpunkt in Deutschland erlebt, dass jemand so einfach so eine Gewalt war. Klar, man kann jetzt sagen, ja, das ist jetzt nicht mein Humor, das ist mir zu weiß ich nicht, platt und so, aber weiß ich nicht. Also
wie gesagt, ich meine ja auch, also ich habe ja jetzt mehr positive Sachen über Atze Schröder gesagt als dieses eine Ding, weil dieses Thema Punchlines, ich finde, den da anzuführen, ist so, hä? Ja. Aber wie gesagt, es ist ein Generationending. Du sagst auch, das war vor 20 Jahren und es geht ja nicht darum, ob es jetzt eine geile Show ist oder nicht, ob der jetzt ein guter Bühnenkünstler ist, sondern es ging jetzt um dieses Thema. Aber das zum Beispiel ist lustig, dass du sagst, was würdest du so jungen Leuten empfehlen? Hat auch mal irgendein Comedian zu mir gesagt, da war ich noch frisch drin und die meinte so, ja, hast du irgendwelche Tipps für mich? Und so, ja, tu den Job. So, das ist so, wenn du es das erste Mal hörst, ist geil. So, du denkst so,
okay. Erzähl doch mal einen guten Gag für mich, da habe ich irgendwie so eine Nummer, so ein Setup gehabt, Hitler war irgendwie, Hitler war schon sehr, sehr böse, ne? Aber nicht so böse wie Ryanair, weil und dann
doch.
Genau, und dann dieser Vergleich Hitler und Ryanair und da sagte Atze dann so, sagte, ey, du kannst doch noch einen vorher bringen, Greg, sag doch einfach Hitler, ne? Und dann guckst du so junge Leute an, war übrigens nicht alles gut, was Hitler gemacht hat, ne?
Das ist super.
Super
Gag. Das ist ein geiler Tag, ja.
Den kenn ich auch. Er ist halt ein richtiger, für mich ist Atze so ein richtiger, auch wenn du mit dem so redest, ein natural born Comedian, ne? Ja, mit dem kann man so richtig und der ist halt auch ist einfach ein guter Typ, ne?
Ja, ein guter Typ kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich hatte nicht so lange das Vergnügen, mit dem lange zu reden, das war halt diese Backstage halbe Stunde, sag ich mal. Aber ich glaube, bei dem ist auch das Ding, der ist halt auch, der ist ja diese Rolle oder der ist dieser Typ und ich glaube, wenn der jetzt nochmal irgendwie bei Null anfangen könnte oder so oder sich selber für eine andere Art von Comedy entscheiden könnte, glaube ich, dann wäre der auch in der Lage, ganz andere Sachen, also das ist ja der Beweis dafür, dass der auch ein Händchen hat für diese Sachen, für eine andere Art von Humor, als die er macht.
Naja, ich glaube schon, dass das so ist, dass man sagt ja so, seine Stimme als Comedian finden, ja, ne? So, und Stimme, damit ist, glaube ich, gemeint, so deinen Style, ne? Voll. Und deine Art, so wie du ja auch einen sehr trockenen, scharfen Humor, Schrägstrich, auch so ein bisschen Battle-Rap fließt ja auch so mit ein. Mhm. Und du hast so, und da würden dann wahrscheinlich jetzt so ein, weiß ich nicht, aber das ist alles auch Mut. Ich glaube, am Ende, man denkt das vielleicht viel zu viel, ich glaube am Ende, dass mehr Leute das dann doch gut finden würden, wenn die mal auf dich stoßen würden. Also ja, das ist auch ein Kayayana-Publikum, wo du jetzt erstmal denken würdest, ah nee, das sind ja ganz andere Leute. Aber wenn du dann mal vor dem rauskommen würdest, ja, dann würden
die... Ein paar Leute wird man abholen. Also
genau, aber ich glaube schon, dass Atze so sein Publikum hat. Ne? Und das ist eher vielleicht ein anderes Publikum, als das ich jetzt haben würde. Oder du hast, aber was ja okay ist, das ist ja das Geile.
Ist auf jeden Fall okay.
Aber am geilsten ist natürlich, wenn alle kommen am Ende, ne?
Ja, aber das ist halt.
Aber wenn alle kommen, kommen auch die Assis.
Aber weil es Humor ist, ist natürlich auch schwierig. Aber ich weiß noch gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, dass wir jetzt so abgebogen sind.
Es ging um Comedy und
es ging um die Mütze, Clubtour
und Clubtour.
Genau, also du hast jetzt lange keine Tour mehr gespielt. Dich jetzt wieder so reingegroovt und willst jetzt ab wann? Ab Oktober, Januar?
Ab Oktober, genau.
Okay, ab Oktober wieder eine Clubtour machen, das heißt 6-7 Großstädte, kleine Locations. Nee,
es sind 13 Städte und alles so Clubs, immer zwischen 100 und 200 Leuten und in Berlin natürlich ein bisschen größer und München.
Okay. Wo machst du Berlin?
Im kleinen Tempodrom.
Okay, aber das ist nice, da machen wir immer den Comedy Clash gemacht. Das ist eine geile Location.
Ja, ich kenne das. Ich war da bei Anthony Jeselnik, habe ich da gesehen. Ja. Oder Jessica Kirsten.
Den habe ich einfach verpasst, ne? Der ist so einer meiner Top-Leute, ne? Da war ich einfach nicht in Berlin, war gut.
Also alle, die jetzt auf jeden Fall hier zuhören oder zuschauen, Anthony Jeselnik auf jeden Fall anschauen. Für mich sein bestes Programm. Thoughts and Prayers,
ja,
kennst du auch, ne?
Ja, natürlich.
Wo es ja drum geht, das ist ja wirklich so eine gute Beobachtung. Es ist sehr oft, wenn irgendwo ein Flugzeug abgestürzt ist oder jemand gestorben ist, sitzt jemand zu Hause so mit runtergelassener Hose am Rechner, ne? So, my thoughts and prayers go out to the people in Iowa. Und wo du denkst, und dann sagt er, genau wie du gerade angedeutet hast, dann sagt er, eigentlich wollte ich es gar nicht sagen, das Einzige, was sie eigentlich sagen, ist, don't forget about me.
Ja, ich bin auch hier. Ich habe auch noch eine Meinung. Also der ist wirklich, habe gestern auch, glaube ich, einen Clip von ihm gepostet oder vorgestern. Der ist so für mich der beste böse Joke-Writer.
Der ist der Dusterste, würde ich auch sagen.
Ja, sag ich ja.
Er ist Duster und Adrian Iapolucci ist auch noch super. Das ist so eine jüdische, italienische New Yorkerin, die ja auch vor Louis C.K. im Madison Square Garden bei seiner letzten
Show. Wie alt ist die?
Weiß ich nicht, 35, 40, hat so eine Brille. Und die ist krass. Auch mit, die ist noch dusterer eigentlich als Anthony Jeselnik, ja.
Wie heißt die?
Adrian Iapolucci.
Adrian Iapolucci. Okay, die muss ich mir mal reinziehen.
Das ist wirklich, auch für euch, also ist wirklich geil. Wahnsinnig gut, ihr letztes Special. Hat, sie heißt, ihr Special auf Netflix, das letzte heißt The Dark Queen.
Ja.
Und ist wirklich, also.
Pff. Crazy, das haben die jetzt nicht in meinem Feed angezeigt, weil ich wahrscheinlich, wenn da Frauen erscheinen, die Comedy-Specials machen, weil ich dann nicht drauf reagiere wahrscheinlich.
Warum?
Was nicht heißt, dass, ich kenne, glaube ich, 3 gute Frauen-Specials. Zwei von Sarah Silverman. Und eine, und die, wie heißt sie nochmal, Cobra Mama, Baby Cobra,
von
Eddie Wong.
Ja.
Das ist überragend.
Habe ich nie gesehen.
So, und hier Dingsbums, ne? Wie heißt die nochmal? Schlesinger, die Blonde mit den krassen Outfits.
Eliza
Schlesinger. Schlesinger, genau. Finde ich gar nicht lustig.
Ehrlich?
Nee.
Ich habe die live gesehen im Comedy Store in Los Angeles. Ja. Und
hat die abgerissen?
Das war so die modernste, krasseste Form von Stand-Up-Comedy. Das ist interessant, ich habe das oft, wenn ich etwas super gut finde bei Comedy, wenn du mich jetzt fragst, was war denn so gut? Ich kann es dir nicht
erzählen. Ja, aber du weißt, wie du dich gefühlt hast, aber.
Ja, es war.
Als du es gesehen hast.
Es war überragend.
Du hast live gesehen, du bist auch da.
Überragend.
Du Bastard, bist hier auch immer vor Ort, Alter. Sieh Bilder von dir, ich hasse das. Ist der da im Live, ist der im Comedy-Seller, im Comedy-Store und tritt dann noch selber auf? Ich hasse das,
warum?
Wenn ich das sehe, weil ich das nicht gönne.
Warum gönnst du das nicht?
Ich bin so, ich gönne
aber
mir das
du
nicht.
Bist doch ein Fan von mir.
Nein. Ja, war natürlich. Ich noch nie. Was glaubst du denn für eine Scheiße?
Du hast mich doch irgendwann angeschrieben, dann sind wir doch auf Tour gegangen und so.
Alter.
Ja, was denn?
Was erzählst du denn für eine Scheiße?
Wie?
Ich war noch nie ein Fan von dir.
Du hast gesagt, doch, du liebst Serdar Somuncu und mich auch.
Ey, ohne Spaß.
Ey, das hast du nicht gesagt?
Einfach, also für die Leute, die das nur hören.
Missverständnis, ne?
Die Leute, die, ja, war es ein
Missverständnis. Ich mag, wie du versuchst immer deine Emotionen zu verstecken. Ne? Immer versteckst du.
So ein fetter
immer,
Bastard,
du hast so Angst, dass deine Rap-Kollegen das gucken und dass du irgendwie uncool rüberkommst. Ne?
Überhaupt nicht. Jeder, der meine Podcasts kennt oder meine Videos kennt, weiß ganz genau, dass das null meine Prämisse ist. Sonst würde ich hier ganz andere Sachen sagen. Nee, aber zurück, also wieder ernst. Wir müssen jetzt erstmal einen Schluck Jägermeister trinken, auf den Schreck. Ja. Darauf, dass ich schon immer Fan
die Realität ist hart, ne? Prost. Zum Wohl.
Sehr gut. Gute Idee.
Ey, bei uns im Emsland, ne?
Ja.
Da haben die alle mal Korn getrunken. Kennst du Korn?
Der kommt straight aus der Hölle.
Ey, da kannst du direkt Korn auch zur Aral-Tankstelle fahren und das direkt reinlaufen lassen.
Das ist widerlich.
Und das, bei uns haben wir das Randalefusel genannt.
Randalefusel.
Ja, weil die irgendwann immer angefangen haben, so Schlägereien.
Ja,
ne?
Cola Korn. Herrengedeck ist, glaube ich, Korn Cola. Bei uns heißt das Herrengedeck in NRW. Und das trinkt die Unterwelt. Also die Kneipenunterwelt, sag ich jetzt mal. Wollte ich eigentlich jetzt.
Warum hast du mit Comedy angefangen?
Ich kann dir das nicht genau erklären. Ich war immer schon ein Riesenfan. Also
wie du mir auch nicht erklären kannst, warum du so ein Fan von mir bist und das
ja,
jetzt
das war,
verleugnest.
Ist ja faktisch nicht. Ist ja nie so gewesen.
Ja.
Aber ich war ein Riesenfan. Ich habe mir alles reingezogen. Sitcoms, Programme, alles reingezogen. Meine Kollegin, eine DVD von Chris Rock, die Bring the Pain, hat er mir aus USA mitgebracht. Die habe ich, kann ich bis heute auswendig. Dann bin ich 30 geworden, dachte mir, okay, was mache ich jetzt? Probierst du nochmal, willst du nochmal irgendwas probieren, bevor es ins Hamsterrad geht, wie auch immer das aussieht. Und ich dachte mir so, komm, ich würde einfach mal gern Comedy probieren. Was machst du? Mallorca Internetcafé, Quatsch, Comedy Club angeschrieben. Hey, ich will auftreten. Ja, schick mal einen Auftritt. Ich habe keinen Auftritt. Okay, Kamera besorgt, Sony Cybershot, Mallorca auf den Fernseher gestellt. Hinter mir bläst die Aircondition und ein ganz hässlicher Vorhang. Das Video müssten die eigentlich noch haben.
Auch. Bläst die? Ich dachte, oh Gott.
Nein, alles gut.
Ja, Mallorca.
Bläst die,
ne?
Ja, aber das,
Barkeeper, dann hatte ich jetzt, okay.
Aber doch nicht auf Video, wir sind doch Gentlemen. So, auf jeden Fall war es abgeschickt. Und die meinten, okay, die und die Dinger, mit denen kannst du auf keinen Fall anfangen. Da verschreckst du das Publikum. Aber wir würden dir gerne einen Spot geben. 5 Minuten Talentschmiede im März 2014. Und da bin ich im Oktober 2013 einfach dahin gezogen. Und ich weiß noch, wie gesagt, ersten 6 Auftritte war Nightwatch und Dingsbums. Dann gab es so ein paar Firmen-Events und so, ganz schlimme Sachen. Und dann habe ich Tamika kennengelernt, 2016.
Tamika?
Ja, genau.
Campbell.
Ja, und die meinte.
Da habe ich eine lustige Geschichte.
Ja, und sie meinte, wo testest du? Und ich meinte so, ich teste nicht. Ich teste das zu Hause, wenn es gut ist, ist gut. Meinte, nee, du musst zu Open Mics. Ich so, was sind Open Mics? So. Und ich habe einen Verlauf von uns beiden gefunden von Anfang 2016, weil wir haben eine gemeinsame Bekannte in Berlin, die ich aus Düsseldorf kannte, die ist Sue. Genau, und die meinte so, ich kenne Oliver Pollack. Und ich so, okay, Oliver Pollack kenne ich doch, das ist so ein großer Name. Und dann habe ich dir geschrieben bei Facebook, habe ich mir gerade nochmal reingezogen, habe ich dir so einen Link von meinem Battle geschickt und meinem Nightwatch-Auftritt und meinte so, hey, kann ich mal bei dir bei der Dings auftreten? Voller langer Text plus 2 Links und so. Und du hast geschrieben, hey, also heute lese ich das mit deinem Tonus, mit deiner Stimme, aber damals habe ich es halt schroff gelesen. Und du so, hey, sei mir nicht böse, aber passt nicht zu meinem Showkonzept. Alles Gute. Vorbei. Das war meine erste Abfuhr, die ich in Berlin bekommen habe.
Aber soll ich dir sagen, also wir können ja offen, ja, jetzt, wir reden ja ganz offen.
Ja, klar.
Ich habe das Video in deinem Kellner-Outfit im Waschsalon gesehen.
Ja, klar. Das habe ich dir ja geschickt, voll stolz.
Ja, aber ich fand's, um ehrlich zu sein.
Ich hab da noch nicht mal ein halbes Jahr richtig Comedy gemacht. Ich wusste doch gar nichts.
Naja, aber wir haben uns dann ja, das muss man aber auch, um die Geschichte zu Ende erzählen, dann, also nochmal, ne? Nicht, dass nachher wieder heißt, du hast mich angeschrieben, ne? Ich habe dich nicht angeschrieben.
Hast du gerade gesagt?
Ja, alles
genau.
Gut.
Nur ohne ich bin
ich
Fan.
Ich wollte dich nur mal, ja, natürlich, ohne ich bin Fan. Auf jeden Fall, aber dann sind wir uns, glaube ich, mal später irgendwie.
Kookaburra. Ich weiß ganz genau.
Ja, Kookaburra. Mhm. Und dann haben wir uns erstmal sehr gut unterhalten. So kann man sagen, ne? Wir uns gut unterhalten.
Ich weiß sogar noch genau, wie es war. Du meinst, du bist doch der, der mich angeschrieben hat, hier Battle Rap und so, ne? Mhm. Sag mal, ist das in euren Kreisen, ist das hier eine Punchline? Und dann war so, hast du mir irgendwas gesagt? Und ich meine so, nein, des und des und deswegen, ja, des und hab so eine, das, und warst du so, okay. Und ab dann hast du angefangen, mir so Sachen zu zeigen.
Genau, dann haben wir uns so über Comedy unterhalten und so.
Auf einer Page.
Und dann fingen wir an, ja genau, dann haben wir uns einfach so ein bisschen, weil das muss man ja auch sagen, es gibt ja nicht so viele Leute, mit denen man sich irgendwie gut unterhalten kann. Also die
damals
so
war es viel schlimmer als heute.
Ja, ja, genau, auf so einer Wellenlänge sind. Ja. Da waren wir und dann haben wir uns mal ausgetauscht und dann, du hast dich ja auch weiterentwickelt, so wie ich mich im besten Fall auch weiterentwickelt habe. Mhm. Und dann haben wir uns gut verstanden. Ja. Und dann habe ich aber irgendwann, weil mir das auch gut gefallen hat, was du machst, habe ich dann dich ja gefragt.
Hast mich auch gebucht. Erstmal hast du mich gebucht bei deiner eigenen Show am Schlesi.
Ach ja, im Creepy Comedy Club.
Genau.
Genau das. Aber dann habe ich irgendwann auch gesagt, hey, als die Tour war, willst du nicht eine Woche Opener mitkommen?
Machen, ja.
Und dann bist du hinten auf der Rückbank mit meinem Hund gefahren. Ja, war doch so. Du und mein Hund, Arthur, war oft hinten bei dir.
Ja.
Den mochtest du den nicht?
Also ich kann mich an, ich bin kein Hundefan, aber der war in Ordnung. Ich kann mich an einen Van erinnern, in dem wir gefahren sind. Und wir waren mehrere Leute, also wir waren nicht nur zwei und ein Hund, sondern...
Nein, ein Team Dimitri, dabei. Mein Tourmanager.
Ja, genau.
Dann hatten wir noch so einen irren Techniker dabei.
Den habe ich wieder getroffen vor zwei Tagen. Wir haben Bruno Badewi. Ich komme zu Bruno Badewi. Bruno Badewi war Solo.
Dass der nach unserer Tour noch
warte
Comedy
doch mal,
macht.
Warte doch mal bitte. Du musst jetzt, darfst jetzt nicht unterbrechen. Genau der Techniker, den du meinst. Ich gehe zu Bruno Badewi nach Offenbach. Kapitol, zweimal ausverkauft. Tourabschluss, Support. Ich bin da. Wollte mir das voll gerne reinziehen. Geh da lang. Auf einmal höre ich so, Samuel? Und da steht der Typ da einfach so zwischen so zwei Containern, abseits vom Team, zwirbelt sich so eins so, wir kennen uns.
Abseits vom Team, das muss er gewesen sein.
Ich so, woher? Meinte, er war mit Olli in Freiburg, Dicker. Ich so, was? Wie? Pollack. Und dann ist mir wieder eingefallen, das kann ja nur der gewesen sein, weil Dimitri war es nicht. Und wir sind dann mit ganz vielen auch zurück, wo du danach auch meintest, okay, nicht mehr wo.
Das ist der sagen wir mal so, das war seine erste Comedy-Tour und es hat ihm nicht so gut gefallen, das kann man sagen. Ja. Das hat irgendwie nicht so, weil er vorher immer so harmoniert. Musik gemacht hat und das irgendwie fühlte er sich sehr unwohl.
Ja, genau. Ja, genau, auf jeden Fall bei der Tour durfte ich da mit, genau. Da habe ich so, glaube ich, 4-5 Städte. Da hab ich
eine ganze Woche waren wir so, 6-7 Tage war das schon.
Ja, ich war wegen dir auf jeden Fall, ich war in Freiburg das erste Mal, ich war
Stuttgart.
In Essen. In Stuttgart, im Theaterhaus,
in
genau.
In Bremen,
genau.
Noch ein, zwei andere. Und genau, Essen, genau. Das war so,
da war ich auch so dankbar. Das ist auch so Teil, das
war,
Teil der
war
Reise.
War doch eine gute Tour.
Ja.
Weil wir waren im Bus unterwegs, wir haben Hotels gehabt, wir haben gutes Essen gehabt.
Voll.
Wir hatten ab und zu mal gelacht. Wir hatten so ein, das war so trist, wir hatten einen Off-Day in Freiburg, auf diesem Hotel, in diesem Industrieparkplatz.
Ja, da konnte man nichts machen. Man konnte nichts machen.
Das war wirklich so trostlos.
Ja.
Und erinnerst du dich noch dran? Klar, erinnerst du dich noch dran. Wir waren doch dann in Freiburg, da war so eine Show und das war so ein kleiner komischer Laden, war das. Ich weiß nicht, wie das hieß. Und da war doch irgendeine, ich mach mal so, Journalistin, die mit mir ein Interview gemacht hat.
Oh, ja klar,
hat.
Ja klar. Ne,
und
noch.
Dann bist du erst aufgetreten, so 20 Minuten, dann war kurz Pause, dann bin ich aufgetreten.
Ja.
Und dann saß die im Publikum.
Ja, erste Reihe hat sich an der Show beteiligt.
Und hat angefangen zu hackeln. Und angefangen zu diskutieren.
Ja.
Und Witze. Wo
die war dachte, irgendwie so eine, die war so, eine Deutsch-Inderin oder irgendwie sowas war die, ne? So habe ich die gespeichert.
Ja, das war so eine Pronomensalafistin.
Ja.
Also wirklich.
Aber da gab's die eigentlich noch gar nicht.
Bitte?
Da gab's diese Welle.
Das war eine der,
eine der ersten, ja.
Und dann war das total unangenehm. Ja. Und weißt du nur, das Publikum hat sich dann auch irgendwie war nur noch angenervt.
Ja, aber
von
die hat
der.
Vor dir, die hat vor dem Auftritt mit dir ein Interview geführt, nach dem Motto, ist mir eine Ehre, geil und so, pipapo.
Ja.
Und dann setzt sie sich in die zweite, dritte Reihe und schreit einfach während deiner Show ran, stört. Die hat auf jeden Fall eine Klatsche gehabt auch. Also wenn du das siehst hier aus der Anstalt, fühl dich gedrückt auf jeden Fall. Ja, crazy, genau. Das war das Ding. Und war das die Endgegner-Tour war deine letzte Tour?
Das war meine letzte Tour, ja.
Krass, Alter.
Ja, ja, wow. deswegen freue ich mich umso mehr, jetzt wieder auf Tour zu gehen. Deswegen, du siehst auch, wie ich lache. Ich habe einfach Bock. Mir macht das aber auch Spaß. Ich trete ja sehr oft in Berlin auf, ob im Downstairs Club oder sehr viel auch im Mad Monkey Room.
Mhm. Was mit Süß war gestern? Dienstags, Donnerstags, Süß war gestern.
Ich war irgendwie...
Warst du noch nie da?
Nee, ich war, glaube ich, einmal mit jemandem da, aber nicht aufgetreten. Ist jetzt nicht so mal... Ich finde den Raum irgendwie so ein bisschen...
Das ist einer meiner Lieblingsräume.
Ja,
das ist eigentlich immer geile Stimmung. Also dienstags mit Jana, der Wertstoff. Donnerstags, also Jana, nicht beschweren, falls ich den Olli jetzt, weil die ist so eine ganz... Egal. Auf jeden Fall, donnerstags ist dann Rambazamba mit Max, Spicy Comedy und freitags, samstags auch immer Adigali. Also so, Süß war gestern, ist ein geiler Raum auf jeden Fall. Safe, was gibt's?
Ja, ich bin so Mad Monkey Resident. Ja. Das ist so mein Laden. Ich finde die Leute gut, die das betreiben. Das ist alles so DIY, bisschen Hippie-Punk-Rock-mäßig.
Ja.
Ne? Also
lieber Wohnzimmer oder lieber großer Raum?
Bitte?
Lieber das Wohnzimmer oder lieber der große Raum?
Nee, der große Raum, ja? Auf jeden Fall.
Ich bin lieber im Wohnzimmer mittlerweile. Ich habe es auch lange nicht getestet, weil Tour ist ja fertig.
Aber also man muss sagen, da gibt es zwei Räume. Einer ist so 100 Leute und einer ist so 35 Leute. Genau.
Irgendwie fand ich im Wohnzimmer aber immer, aber die Clips, die ich sehe, stimmt, die sind auch alle bei dir aus dem.
Ja, die haben da ja nicht so richtig ausgeleuchtet.
In dem Wohnzimmer. Aber jetzt bist du ja quasi, du hast ja jetzt auch wirklich lange Pause gehabt. Das heißt, du siehst ja jetzt im Backstage in der Berliner Comedy-Szene voll viele Leute, die du.
Meine Kinder laufen da schon rum.
Die du noch gar nicht, nie gesehen hast. So eine ganz, du hast ja in Comedy geht ja voll schnell. 2 Jahre ist eine Generation quasi an neuen Leuten.
Interessant.
Das heißt, du hast so 2 Generationen quasi einfach übersprungen. Und siehst dann jetzt Leute im Backstage, die gerade anfangen oder seit 2 Jahren dabei bist, die du noch gar nicht kennst, ne?
Absolut, da sind viele, die ich nicht kenne. Ich grüße mal höflich.
Ja, es gehört sich auch so.
Ja.
Ja. Und was sagst du so?
Also aber ich gehe jetzt nicht, also ich bin jetzt nicht so ein Typ, der mit Sonnenbrille unten in den Monkey Room geht, sich in Backstage setzt und denen irgendwie Comedy erklärt.
Ja,
ne?
Ja, klar, das wäre
also ich sage immer höflich Hallo. Und,
ja, du bist auch kein.
Und wenn jemand fragt, so manchmal fragen die einen ja auch so Sachen.
Ja, klar.
Hilft man gerne. Wo man kann, aber ich finde, ich gebe nicht so gerne, wie jetzt mit dir, mit der Tour, ich versuche immer nicht zu viel denen zu sagen, weil ich krieg das ja damit, wenn andere Leute anderen was sagen, wo ich manchmal sage, ey, scheiß da drauf, was andere sagen. Mhm. Ich finde, als Comedian, guck dir einfach selber andere Comedians an, guck dir Shows an, auch Musicals oder Musikshows. Mhm. Du entdeckst immer irgendwas, weißt du, so und find selber raus und scheiß ein bisschen drauf, was andere dir raten. Weil wenn ich das gemacht hätte mein Leben lang, was andere mir raten, ja, dann würde ich hier wahrscheinlich nicht sitzen. Also ein gutes Beispiel ist jetzt, du sagtest ja gerade Los Angeles. Ich habe ein Stipendium im Thomas Mann Haus, was ich jetzt antreten wollte.
Was ist das Thomas Mann Haus? Wer ist überhaupt Thomas Mann? Ich habe den Namen schon so oft gehört.
Das ist einer der angeblich größten Schriftsteller in Deutschland und der damals geflohen ist, Nationalsozialismus, Exil nach Los Angeles und der hat da in so einer Villa gelebt.
Okay.
Und irgendwann stand wohl das Haus zum Verkauf und irgendwie, weil das so deutsche Geschichte ist und so, hat die deutsche Regierung das gekauft und es gibt da so eine Art, ja, so Scholarship-Programm, so Förderungsprogramm für Künstler.
Ja.
Das heißt, die haben jedes Jahr so ein Oberthema und dann kannst du dich als Künstler bewerben und dann kannst du dazwischen, weiß nicht, 1 Monat und 9 Monaten hingehen. Du kriegst da 3.600 Euro einfach so pro Monat, kannst da umsonst wohnen und kannst an deiner Kunst arbeiten. Ob du
ist egal, ob du Comedy machst oder malst.
Bitte?
Egal, ob du Comedian bist oder malst.
Ja, alles. Es ist alles. Es unterstützt alle Formen. Kannst auch Battle-Rapper sein, Rapper. Die haben halt ein Oberthema, was dieses Jahr Across Boundaries war.
Okay.
Und da habe ich mich beworben. Aber da bewerben sich Tausende von Leuten und die nehmen am Ende 12 oder so.
Ja.
Ne? Also da kann jetzt auch nicht. Und das sollte ich antreten im März. Und dann hieß es, wegen dem Feuer und so, ist nicht sicher, ob man einziehen kann. Und ich hatte das alles so eingeplant. Ich so, ey, ich komm erstmal. Und dann haben wir erstmal ein Hotel genommen, 2 Wochen. Und dann war ich halt da. Und dann irgendwann hieß es, ey, die Schäden sind noch zu krass, man kann doch nicht einziehen. Also war ich 4 Wochen in L.A.
Okay.
Und dann dachte ich, was mache ich jetzt? Ich wollte ja eigentlich Stand-up machen, ne? Ja. Aber ja, und dann.
Aber hättest du trotzdem machen können, oder?
Ja, habe ich ja. Und dann habe ich irgendwann, aber das ist schon, das ist halt L.A., ne?
Das
ist halt nicht irgendwie, du in Mannheim bist und dich beim Open Mic.
Ja.
Und da irgendwie bin ich dann in die Clubs gegangen und dann bin ich wirklich so, also eben nicht so wie, dass man jetzt sagt, mein Management ruft da an und sagt, ne, so,
hey,
hier ist, so funktioniert das nicht.
Ja.
Also so kann das bestimmt funktionieren. Nee, ich bin dann wirklich zu so Open Mics und auch zu so einer Audition gegangen, so eine Audition in der Laugh Factory, also Laugh Factory sagt
ja, hallo.
Ja, da standen halt 160 Leute, die wollen da alle auftreten und die stehen dann da an und dann, bin ich da halt hingegangen und aber am Ende kommen nur 10 Leute dran, ne?
Ja.
Und da sitzen dann die ganzen Leute und
Nummern ziehen?
Ja, nee, die ziehen irgendwie auf jeden Fall. Ich kam dann dran. Ich war eigentlich auch schon zu spät, aber irgendwie kam ich noch rein. Ich kam dann dran und dann habe ich so 2 Minuten hast du auch nur. Das ist hart. 2 Minuten, okay. Da sitzen Comedians. Und dann bin ich aufgetreten und dann kommen immer 2 weiter, ne? Aber mein Name wurde nicht gesagt, so okay. Und dann war ich so, ich war jetzt nicht geknickt, aber es ist natürlich so, man
das ist will
ja,
Kacke.
Ja, aber das
schon
ist
da.
Halt der Weg. Aber ich wusste auch, weiter geht's, ne? So, du kennst, muss ja immer weiter. Wenn du nicht sagst weiter, dann geht's halt nicht weiter.
Ja.
Und dann war da aber so ein Typ, der das moderiert hat, der das gut gefallen hat und er so, why don't you come back next week to the audition? Ich so, can I?
Nochmal audition.
Bitte?
Nochmal audition.
Ja, dann bin ich nochmal audition. Und dann hörte ich aber von einem Freund aus New York, der so ein paar Leute aus der Szene kommen, der sagte, ey, die fanden das gut, die fanden das und das nicht so gut. Ey, wenn du hingehst, würde ich das und das machen. Hat mir so ein paar Tipps gegeben, ne? Okay. So. Und dann habe ich das so befolgt, die Tipps, und dann bin ich halt nochmal hingegangen, ne? Und dann haben die meinen Namen auch nicht gesagt. Aber dann sagten die so, abends ist eine Show, da gibt's noch also wenn wir wollen, wir Comedians, können wir uns die Show abends angucken, okay, ne? Ey, ich kann das jetzt nicht alles erklären. Auf jeden Fall war das Ende vom Lied war, dass da irgendwie ich jemanden kennengelernt habe, die da für verantwortlich ist. Und dann sagte die, ja, kannst du mir mal deine Nummer geben. Aber weißt du, du denkst dann in so einem Moment, ja, gib mal die Nummer. Ja, ja, und dann, du hörst nie wieder was. Ja. Ne? Und dann war ich auch so ein bisschen frustriert. Dann waren die 3,5 Wochen vorbei. Also was heißt nicht frustriert, dass ich mich umbringen wollte. Aber weißt du, was ich meine? Mhm. Ich war so, ich konnte nicht ins Haus einziehen. Ich musste wieder zurück. Dann war das, werde ich nie vergessen, dann war das Donnerstagabend. So, also ich bin Montag geflogen, ne? Das war Donnerstagabend. Und ich wollte einfach 6 Uhr abends so meinen Frust ne, fressen. Ne? Das ist bei mir dann so, wie wenn du trinkst, dann ich bin zu Subway.
Ich trinke nicht aus Frust, aber gut.
Okay, ich habe mir so bei Subway 2 Meatball-Sandwiches, ja, ne? Und wollte gerade alles reinschieben und dann komm, gib ihm schlafen. Ich hatte meinen Hund ja auch dabei. Ja. Also das eine Sandwich ist natürlich für ihn, eins für mich.
Natürlich, klar.
Natürlich. Und dann kriege ich plötzlich eine WhatsApp, so ist es 6 Uhr abends. Hey Oliver, do you want to perform tonight 10 minutes in the main show?
Ja. yes.
Ja, klar, ja, klar. Ey, ich da, so.
Let me check my schedule.
Nein,
klar, sofort.
Sure, sofort. When shall I be there? Ja. Aber ich erst Sandwich gar nicht mehr gegessen. Klar. Ich zum Hotel, erstmal geduscht. Aber auch erstmal ein 10-minütiges Set zusammengestellt. Das aber hatte ich nicht.
Wie, das hast du nicht?
Ja, weil ich ja die ganze Zeit nur 2-3 Minuten machen sollte.
Doch, aber hast du
insgesamt? Ja, grundsätzlich ja. Aber ich musste erstmal nochmal mich arrangieren, zu sortieren. Ja, okay. Ja, ey, und dann, ich war
10 Minuten,
ich war so glücklich, ich habe im Auto Musik gehört, ich bin dann da hingefahren, so einfach so ein geiles Gefühl, L.A., ich in meinem Fiat 500, den ich mir gemietet hatte, fahr da hin und es war einfach geil, weißt du?
10 Minuten Laugh Factory Main Show.
Ja, und dann kam ich da an und ich war schon konzentriert, ne? Und dann hatte ich meinen Hund dabei, ich wollte ihn nicht im Hotel lassen, dann dachte ich auch, ich kann ihn hier nicht jemandem geben, dann hatte ich so eine Slingbag, so wie so eine Babytasche, wo der drin hängt.
Das Video habe ich gesehen, ja, ja. Ein Hund auf die Bühne,
Alter. Ja, gut, aber auf jeden Fall, ja, dann bin ich da, dann war ich fertig und habe ich da geredet und dann kam diese Person, die mir auch geschrieben hatte, sagte, hey, und wie fahren, ich so, ja, alles super, sie so, was machst du morgen Abend, Freitagabend, ich so, nothing.
Nothing, oh, why?
Und dann, dann sagte sie, willst du nochmal auftreten?
Also es gab Lacher, das war ein guter Auftritt.
Alles gut. Und dann, ich meine, wenn du da niemand lacht, dann sagt ja keiner, kannst ja morgen wiederkommen.
Ja, aber ich wollte noch mal für die Zuhörer auch, weil der Olli ja so bescheiden ist, wie wir mittlerweile rausgehört haben. Die Leute fanden es auch gut, die haben gelacht, es war ein guter Auftritt.
Ja, und dann, Freitagabend dasselbe Prozedere. Ja, pass auf, und dann Freitag nach dem Auftritt, dasselbe wieder. Sagte sie, was machst du morgen, Samstagabend? You wanna...
Immer 10-Minuten Spots. Ja. Weil ich war ja in London und da kriegst du ja nichts. Und wenn ich mir jetzt LA, ist ja noch 18 Mal London und dann noch 10 Minuten.
Und dann bin ich da aufgetreten und weißt du, dann sah ich von der Moderatorin, die auf meinen Hund aufgepasst hat dann, weil ich hatte dann auch keinen Bock, den mit auf die Bühne zu nehmen, dann sah ich irgendwie, als ich nach Hause fuhr, Bilder von ihr und Paula Abdul, ne? Und dann schreibe ich ihr so, ich so, war das heute Abend? Ja, die saß doch die in der ersten Reihe.
Paula Abdul war da.
Paula Abdul saß in der ersten Reihe. Ich war verliebt in die damals. Ne?
Die war überkrass.
Ich war in TLC, Salt and Pepper und Paula Abdul und Toni Braxton verliebt.
Ja, ist gut, dass man deinen Typ gar nicht rauslesen kann.
Bitte?
Gut, dass man deinen Typ gar nicht rauslesen kann, ja.
Naja, das war so, das war für mich das Nächste, was...
Du brauchst nicht zu erklären. Sowas nennt man Jungle Fever und das ist vollkommen in Ordnung, Olli.
Ja, das war eher Emsland-Fieber, weil ich das ja im Emsland, habe ich die gesehen, da gab es ja so Frauen nicht im Emsland.
Okay, dann hast du den Begriff nicht verstanden.
Ich habe den...
Ja, dann mach's nicht aufs Emsland. Das hast du gehabt, das ist vollkommen fein, das ist in Ordnung. Du bist nicht der Einzige, der auf die Kollegin steht. Ja, Paula Abdul auf jeden Fall, aber die ist jetzt mittlerweile auch 70.
Nee, ich glaube eher so 60, Mitte 60, aber okay. Die sah toll aus.
Ja. Ja. Crazy. Okay, und dann hast du drei Auftritte gemacht.
Ein krasses
gemacht?
Erlebnis war noch in, zwei krasse Erlebnisse hatte ich noch in ja. L.A. Einmal war es, also eins war lustig, Miki kennt Ralf Möller und irgendwie war das am Ende
Miki
so.
Beisenherz.
Ja, ja, mein Podcast-Partner. Und irgendwie war das am Ende so, der hat mich mit Ralf Möller connected und dann sagte Ralf Möller, ja, komm nach Malibu, ich gehe erst in die Gym. Um 9 Uhr war ich mit Ralf Möller frühstücken. Voll der nette Typ einfach. Ja, war halt nur ein bisschen peinlich.
Ist gestaged ein bisschen auch, ne? Also so einfach, das sind zwei Leute, die ich kenne, trefft euch mal.
Ja, nee, war aber okay, der ist super nett, der ist ja so ein Ruhrpott-Junge. Ja. Und was nur ein bisschen peinlich war, ich mit meinem Fiat 500, wegen der Rostlaube, und er so eine riesige Karre vor der Tür.
Hast nicht extra weit weggeparkt?
Hatte ich ja. Und dann sagte er, wo hast du denn geparkt? Nee, das war voll peinlich. Also, warum hast du nicht vor der Tür geparkt? Ich so, ja, nee, da war auch, ach komm, hol den Wagen noch hier, Scheiße. Hier ist gut, hier kriegst du keinen.
Ja, und dann war der so, ach, deswegen. Okay.
Aber der war auch cool, ne? Mhm. Das ist, auf jeden Fall, das war krass und ich meine, diese prominenten Celebrities laufen halt alle rum. Ne? Ich war mit einer Freundin essen Nobu, das ist so in Malibu, so ein Sushi-Restaurant und dann war das so Sonntagabend, 9:30, es leerte sich, weißt du, wer da plötzlich reinkommt, sich an den Nachbartisch setzt? Anderson Park und Mariah Carey.
Hä?
Und das war schon...
Ja, okay, das ist L.A., das sind andere, ja, das sind
ja, aber es ist anders,
Weltstars,
ne? Die das ist so hier, wenn Till Schweiger sich an den Nachbartisch setzt.
Ja, ungefähr.
Oder Marius Müller-Westernhagen.
Ungefähr,
ja. Und wobei das ein sehr netter Typ ist, Marius Müller-Westernhagen.
Aber was haben die denn miteinander zu tun? Anderson, Paco, Mariah Carey?
Ach, die daten.
Die sind da locker. Okay, sag ich, Alter. Ich wollte mich gerade über den Altersunterschied beschweren.
Okay, und ich glaube, so das Erlebnis, was so am meisten mich so berührt hat, aber es war auch irgendwie... Es ist eben dieser amerikanische Vibe, ne? Dieses irgendwie doch dieses, so alles ist möglich und Leute, also ich wollte noch vorhin was sagen zu dem Outfit, ne? Also ich finde bei der, wo wir am Anfang über das Outfit geredet haben, in Deutschland ist das ja immer so, das ist nicht so gewollt, ne? Wenn jemand anders aussieht, jemand anders ist, da ist gleich immer so dieses, so auch ein bisschen Neid und
er denkt auch, du meinst, ist ein ganz besonderer.
Ja, auch wenn jemand sich extravagant anzieht, wird sich gerne auch mal lustig gemacht und so. Ich meine, dazu auch die Geschichte, es gab so einen super tollen Skateladen in vielleicht den besten Skateladen, Klamotten auf Decks. In Deutschland, der hieß Made In, der Laden. Der war am Hahnentor in Köln. Ralf Schäfer und Reinhard Link haben den Laden gemacht. Zwei erstmal super Menschen und die hatten die tollsten Klamotten. Und
von welchem
Jahr
reden wir?
Wir reden hier 99. Okay. Also es gab es ein bisschen früher. Den hatten die jetzt bis vor 5-6 Jahren haben die hinzugemacht. Mhm. Und die hatten alle Thrasher, Stussy, Altamont, auch die kurzen Sachen. Und die waren die Ersten. Ich sah, dass der Reinhard, der war damals auch schon älter, so 60, 65, und der hatte so coole Sachen an und so. Und dann hatte der diese Barfuß, war der in so den Van-Slippern mit dem Schachmuster, ne?
Ja, ja.
Die ja heute Klassiker sind, aber damals gab's das noch nicht, ne? Und er hatte die an und dann sagte er, Oliver, du brauchst die Schuhe. Und ich dachte selber so,
auffällig auch.
Ja, ja. Und dann habe ich die aber gekauft, ne? Und so mit einer Jeans und so. Und dann war das so. Auf jeder Party, egal wo du mit den Schuhen, ey, bist du ein Clown oder was, ne? Also alle haben so, und irgendwann, weißt du, kennst ja die Geschichte selber, aber ich glaube, das gilt eben auch für die Stand-Up-Comedy. Also erstmal, wenn du nicht lustig bist, sei interessant, ne?
Ja,
und sei vor allem anders.
Ja.
Sei nicht, einfach grundsätzlich
aber nicht
anders.
Aber nicht gekünstelt, nicht auf Krampf.
Deswegen ist doch egal.
Nein, Mann. Wenn jetzt jemand anfängt und gerade, deswegen sage ich ja, wenn jemand so aussieht wie du, aber noch keine Comedy vorgemacht hat und das er im Jahr macht, sofort raus. Du fängst an mit Comedy und denkst dir so, ich weiß zwar noch nicht, was ich mache oder wer ich bin, aber ich ziehe mir erstmal so eine Mütze an und so eine Jacke und dann wird das schon. Das ist scheiße.
Warum?
Nein, das ist, weil es der falsche Ansatz ist. Arbeite doch an deinem Material, sei doch.
Aber vielleicht ist er ja lustig.
Nein, das ist so Safe Wack. Wie soll das dann gut werden? Wenn dein Fokus drauf ist.
Ich finde, du hast auch sehr viele Schubladen im Kopf.
Sehr viele Schubladen. Man besteht nur aus Schubladen. Das hilft. 100 pro.
Du bist eigentlich so ein bisschen wie
ich
so ein
der,
Amt.
Ich bin der auf der Party gesagt hat, du bist ein Clown oder was?
Ja.
Ja, 100 pro.
Ja.
Aber ich meine nur, das ist ja, Leute fangen an mit Comedy. Ich bin Pilot. Jetzt mache ich Piloten-Comedy. Ja, schreib doch erstmal Sachen, guck, was funktioniert und so. Als letztes kommt das Kostüm, wenn du überhaupt eines brauchst.
Die Geschichte auf jeden Fall, die ich noch erlebt
habe. Ich habe mich richtig gehört gefühlt gerade.
Bitte?
Ich habe mich richtig gehört gefühlt. Erzähl weiter.
Ich dachte, du warst fertig. Mhm. Wobei, wir waren beide schon fertig, bevor wir heute angefangen haben. Auf jeden Fall, ist absurde Geschichte. Louis C.K. hat eine Clubshow gespielt im Comedy Store in L.A. Und das war ausverkauft. Die Tickets, pass auf.
Ich hasse es jetzt schon.
Kosteten 35 Euro, ne? Und war natürlich ausverkauft.
Natürlich.
Aber auch so, wie anders sein Comedy, wie anstellen bei der Laugh Factory für die Audition. Weißt du, was ich gemacht habe?
Was hast du gemacht?
Ja, wann fing das an? Um 8 Uhr. Hm. Ich habe meinen Tag so gestaltet mit meinem Hund, dass ich um 4 Uhr, 4 Stunden vorher, bin ich zum Comedy Store gegangen. Und die hatten die Bar draußen so schon auf. Habe ich mir ein, zwei Bier geholt und dann dachte ich mir, ey, ich guck, wenn hier jemand ist, ich frage einfach jeden nach einer Karte. Hm. Ja, weil ich Louis C.K. sehen wollte. Ja, und meinen Hund hatte ich dabei, der ist Service Dog. Das heißt, wenn du ein bisschen psychische vielleicht Probleme hast, dann hast du so einen Ausweis, dass du so einen Begleithund dabei haben musst.
Das macht Sinn.
Und du weißt ja, bei mir, ja, da brauchen die nicht meinen Arzt Gutachten, da sagen die sofort, passt. Schick rein mit dem Hund. Ja. Und dann habe ich ganz viele Leute angesprochen, aber die sagten auch, die kamen raus, es gibt keine Karten, keine blablabla, wait, wir haben 60 Karten übergebucht, keine Chance, keine Chance. Aber keine Chance. Also um einen Promoter zu zitieren, Promotion fängt beim Nein erst an, weißt du? Okay. Und ja, und so ist es für mich auch, wenn es halt keine Karte, okay. Mhm. Habe ich viele Leute gefragt und dann war da ein dubioser Typ, ne? Der war, glaube ich, auch komplett auf Koks, so ein älterer Typ, 60 Jahre. Der hatte so ein paar Tickets und war da am Rumreden und so super auffällig. Und dann fragte ich ihn irgendwann, do you have a spare ticket? How much you want to pay? Ich so, the normal price. No, I sell it for 500, one ticket. Ich so, no, I cannot. How much can you pay?
200.
Nee, ich habe gesagt 100. Ich hatte 100 Dollar dabei, war so mein Limit. 100. Okay, you can have it. Dann hat er mir das Ticket gegeben, pass auf. Und ich war da, hab da so ein Mädchen beim Warten kennengelernt, ja. Und die suchte auch eins, die war dann traurig, dass ich nur eins hatte. Dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, ich bleibe hier noch mit dir warten, wir suchen dir auch noch ein Ticket. Lieber Typ, ey. Ja, warum? Kannst du,
ja, du bist
warum?
Richtig nett. Ist richtig nett.
Ja, warum? Also, ja, warum?
Ist doch assi, sie denke, da, natürlich.
Nee, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, bleib dir sitzen. Ich bin einmal die Schlange durchgegangen. Mhm. Die standen da 50, 60 Leute. Und da war dann ein Typ, I have spare ticket. Ich so, und das Geile war, der war super korrekt. Ich so, how much you want? 35. Also den Preis auch, ne? Dann habe ich sie geholt, habe gesagt, hier, du musst mit ihm jetzt reingehen. Er hat das Ticket, habe das geklärt. Dann habe ich mich zu denen gestellt. Ne, jetzt pass auf. Dann gingen wir dahin, das waren ja digitale so Tickets, ja, auf Papierausdruck, ne?
Ja, eins davon war fake.
So, ich komme hin, leg das Ticket hin. No, it's fake. Ich so, und dann sagt der Typ, der das Ticket für sie hatte, ey, it's no problem, I have a third one. Glück. Ich so, ey, alle Drinks gehen auf mich, habe ich ihm gesagt, ne? Ey. Aber dann fiel mir ein, jetzt kommt's ja, dass der Typ, der mir die Karte verkauft hat,
der ist auch drin.
Den habe ich selber reingehen gesehen.
Geil, okay. Hast du geschnappt?
Ja, klar. Ja. Das Ding war, ich kannte da einen an der Tür schon mittlerweile, weil ich so auf dem Comedy Store war. Und dann meinte er, yeah, you should go up to him. Und ich wollte keinen Ärger machen. Mir ging es gar nicht drum, dass der jetzt rausfliegt oder so.
Aber 100 Dollar einfach abgezogen.
Ey, ich bin dann, hab geguckt, dann saß er da an so einem Separé-Tisch mit so einer Frau, Date. Ich stelle mich so vor ihn hin,
ja, und?
Er guckt mich an, so, weil er dachte ja natürlich, der Typ kommt hier niemals rein. Ja, ne?
So, stehst du da?
So, ich stehe vor dem Typen, er so, oh, you got in. Ich so, yeah, I got in, but not with your ticket. Yeah. Oh, why? Ich so, listen, it's no problem, you know what I suggest? I have the ticket here, there were problems at the door, but I told them already that you sold it to me. Just come with me and we... No. Und dann hat er sofort sein Geldbündel rausgeholt, die 100 Dollar mir gegeben und dann dachte ich, ach komm, egal. Aber der gute Moment des Abends war noch, das sagt dir nichts, weil du mit Rockmusik hast du es ja, ist nicht so dein Metier, ne? Da war da so ein Typ, wo ich dachte, ah, der sieht doch aus wie der Sänger von der Rockband schon vorher, ne? Und dann warst du, dann war ich nach der Show auf der Toilette und dann war das ganz interessant, weil ich war auf der Toilette und hatte den Hund ja hier drin hängen, ne, in der Slingbag. Und dann komme ich raus Und dann steht dieser Typ, wo ich dachte, das ist der Sänger von dieser Rockband, der steht mir so gegenüber, da wo die Kamera steht, und der guckt mich an, oh, I love your puppy, I love your dog, can I pet your dog? Ich so, sure. Und dann fragt er mich, oh, wie alt ist der, wo habe ich den gekauft? Und dann sage ich irgendwann, you ask me so many questions, can I ask you a question? Er so, yeah. Are you Josh Homme from Queens of the Stone Age? Yeah, I am. Ich so, that's crazy. Und dann, es ist Josh Homme von Queens of the Stone Age. Das ist so eine der größten Rockbands, die es gibt. So Foo Fighters Level, ne? So.
Foo Fighters. Okay, ich dachte, du bist, weil du älter bist, du bist ja eigentlich so AC/DC, Metallica, diese.
Ja, aber das ist auch eine neue Generation sowas. Also okay. Die spielen auch Arenen, Madison Square Garden. Ja,
das glaube ich. So. Also Foo Fighters kenne ich.
Ja, ja. Ja. Aber, genau, Dave Grohl, der, ja, du weißt, wer Dave Grohl ist. Ja. Der hat auf der Platte von Queens of the Stone Age Songs for the Deaf, das ist so eine rote Platte, hat er das ganze Schlagzeug angespielt. Okay. Also die kennen sich auch. Das ist alles auf jeden Fall Legende, der Typ. Ja. Also wirklich so, wo du auch denkst, geil, dass er zu Louis C.K. geht.
Ja.
Und dann war das ganz interessant, weil ich hatte einen Freund, der hat, kennst du noch das Visions Magazin in Deutschland, so ein Indie-Rock-Rock-Magazin, so ja, wie.
Soll ich das kennen? Okay, ich kenne nur einen Kicker.
Ja, und der war da damals Schreiber, und dann sagte ich zu Josh Homme, weil ich erinnerte mich, dass Dirk die groß geschrieben hat und groß gemacht hat, die Band, ja, damals, vor 20 Jahren. Und dann sagte ich, we have a common friend, I'm a comedian in Germany, and you remember Dirk Siepe? Yeah, yeah, he's a great guy, und bla bla. Und das Traurige ist, Dirk ist vor ein paar Jahren gestorben. Ne? Mhm. Und dann sagte ich ihm, ja, war ein komischer Moment, aber ich dachte mir, es wäre jetzt auch komisch, ihm nicht zu sagen, wo wir über, ja, Dirk reden, dass er, ja, gestorben ist.
Du hast
ist
angeschnitten, du meinst so,
ja, ja, we had a... Na, na, und dann sagte ich, yeah, sadly, don't know if you know, he died 2-3 years ago. Und dann wurde er total traurig und sagte so, oh man, I love this guy. If it wouldn't be him, we wouldn't be that successful in Germany. Okay. He did everything for us und so. Und dann war das so ein, ja, denkwürdiges, nettes eigentlich Auseinandergehen.
Aber immer noch auf dem Klo mit dem Hund in der Mitte zwischen euch beiden.
Ja, 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 das nach alles. Der Toilette in diesem Zwischenraum, okay, quasi, ja. Aber das war so, wenn ich die, deswegen erzähle ich die Geschichten, es geht da gar nicht drum, sondern um diesen Vibe so ein bisschen zu erzählen,
was da alles,
ne, dass die Leute, ja, aber dass die Leute auch, diese Stars, eben auch Paula Abdul oder so, dass die alle eigentlich so ganz lässig sind und dass dieser, ja, das wirklich dieser California-Vibe so, ist, ne, okay, dieses, die Sonne, alle sind so ein bisschen entspannter als in New York und so.
Aber meinst du, aber New York warst du auch schon, ne?
Ja, klar.
Aber auch auftreten schon?
Ja. Aber New York ist eine schnellere Stadt, ne?
Ja.
Ist einfach sehr, das ist einfach, die Leute haben drei Jobs, um.
Also alle wollen da ja unbedingt bleiben oder hin, ne?
Ja, aber es können sich auch wenige leisten, weil das Wohnen in New York ist schon,
ja,
geistesgestört irre. Fast
so wie in Berlin.
Bitte?
Ist das fast so wie in Berlin?
Berlin ist ja, Berlin würde ich sagen, war bis vor ein paar Jahren eine der günstigsten Hauptstädte, Metropolen im Vergleich zu Paris, hm, oder London zum Leben.
Was machen wir denn jetzt, Olli? Also deine Erfolgsstory.
Ich gehe auf Tour im Herbst.
Deine Erfolgsstory in L.A. ist auf jeden Fall geil.
Ach genau, und um das abzuschließen, weil ich jetzt ja nicht hin konnte, hole ich das nach. Ich gehe Januar, Februar bis März nach Los Angeles, genau.
Nochmal in dieses Thomas Mann-Ding?
Ja, nicht nochmal, ich konnte ja nicht rein.
Ich meine, aber das gilt
noch. Ja, ich gehe, das gilt noch, ja.
Okay.
Also kannst du mich ja mal besuchen dann.
Auf gar keinen Fall.
Warum nicht?
Wie soll ich denn nach L.A. fliegen? Also ich glaube, das
ist mit dem Flugzeug.
Ja, aber das ist für mich, soll ich auch sagen, weil ich Kind der 80er, für mich ist wirklich, ich weiß noch, es gab bei uns in Bild, gab es dieses Reisebüro, damals gab es ja noch richtige Reisebüros, wo man auch jeder hin musste, und da gab es immer diese Tabelle, da stand so Singapur, das und das, New York und L.A. waren immer die teuersten, so vierstellig. Das ist so, für mich ist immer noch nach L.A. fliegen oder so, das klingt für mich geisteskrank. Oder nach New York fliegen, das klingt für mich erstmal nicht so möglich.
Aber vielleicht ist also auch für deine Zuhörer und deine Zuschauer,
ja,
das ist nicht so. Und was ich empfehlen kann, also wenn jemand noch nie in New York war, wie du, dann würde ich empfehlen, der günstigste Monat, um dahin zu fliegen, ist Januar. Es ist zwar eiskalt, aber.
Das sind die 70 Grad Minuswinde.
Aber das Ding ist, weil Weihnachten, Silvester explodieren die Preise.
Ja.
Im Januar ist die Stadt leer. Das heißt, ein Hotel, was 450 Euro pro Nacht kostet, kostet plötzlich 100 Euro pro Nacht. Ja,
okay.
Also richtig krass. Und du kriegst jetzt auch Flüge, wenn du die mit Skyscanner buchst, das ist diese App,
ja,
kriegst du hin und zurück über Amsterdam, manchmal sogar direkt unter 400 Euro.
Hin und zurück?
Ja, also einmalig 400 Euro für Hin- und Rückflug mit KLM. Und KLM ist super. Das ist die holländische Fluggesellschaft.
Aber wie lange fliegt man?
hin 8,5 Stunden, zurück 6,5, so 7.
Okay, krass, das ist quasi, da bin ich mit dem Flixbus schon länger
gefahren. Ich sehe schon, was in deinem...
Ja, crazy. Da muss ich im November YouTube nochmal richtig reinhauen. Dass, weil
du bist aber auch so ein Flugangst-Typ, oder?
0,0.
Nee, dann
ist null Flugangst. Also ich gehe immer das Szenario durch, das war's jetzt. Aber ich habe keine Angst. Also ich gehe immer nur so sarkastisch halt so, nach dem Motto, okay, das sind also die letzten Leute, die ich sehe, bevor irgendwas passiert. So, also ich denke, ich tue mal so, als ob es das letzte Mal gewesen, aber ich habe jetzt keine, ich zitter nicht, ich habe keine Angst. Aber ich gehe mal so durch, nachdem, wenn ich da oben bin, weil ich bin ja schon hart atheistisch. Nachdem, wenn es doch einen geben würde, dann war es jetzt.
Ich glaube, bei mir, weil du nochmal gerade so Comedy anschneiden wolltest, wenn ich so die Frage, die ich dir gestellt habe, warum machst du Comedy? Ich hatte das nie geplant, ne? Also das war
Ach, geil, du stellst dir selber die Frage. Wie geil ist das denn?
Ja, weil das gerade Thema Alina, war. Ich dachte deswegen.
Könntest du mir einmal noch so ein Budweiser aus dem. Danke.
Ich dachte, das ist Thema hier.
Ja.
Comedy.
Wie bist du eigentlich zur Comedy gekommen, Olli?
Das ist eine Frage, muss ich ehrlich sagen, die überrascht mich jetzt. Die hast du
nicht kommen sehen, ja.
Ja, die habe ich nicht kommen sehen. Also anders, ich bin da in dieser kleinen Stadt groß geworden und meine Biografie war sehr anders als die von anderen Leuten, die da lebten. Und ich fühlte mich da irgendwie auch nie so richtig wohl. So wo da Papenburg und irgendwie anders und irgendwie habe ich alles nicht so richtig verstanden. Und ich glaube, dass ich so Quatsch gemacht habe als Kind. Also ich glaube, für mich war Otto. Ja, Otto.
Hast du die Doku gesehen?
Nee, wo läuft die denn?
Otto-Doku.
Nee, wo? Wow. Oh, wow. Wo läuft die denn?
War das ZDF? War das, es müsste
eigentlich... Jetzt gerade, oder was?
Ja, habe ich vor 3-4 Monaten gesehen. Ja. Ja. Das war nicht das, was schon offen ist, ne? Aus der Tür? Nein. Okay, geil, danke dir.
Okay, Otto Doku.
Ey, wow. Originalaufnahmen, wie der angefangen hat, wie der entdeckt wurde, wo der was gemacht hat über dieses Haus mit Westernhagen und Lindenberg und so.
Die WG in Hamburg.
Ich bin vom Glauben abgefallen.
Ja, das ist auf jeden Fall krass. Nee, ich glaube schon, Otto war so ein, wenn man so Quatsch gemacht hat, ne, Deutschland war ja schon sehr ernst, ne, auch in den 70ern, 80ern und auch in der Schule, immer wenn man Quatsch gemacht hat, ist man rausgeflogen, ne, und alles so schlimm, aber Otto, plötzlich war ja Otto da, später Habe Kerkeling und die waren so ein bisschen Komplizen im Geiste, ne, dass man sich dann auf die auch berufen konnte und sagen, wie Otto hast du doch gestern Abend auch gemacht im Fernsehen, ne, so unter dem Motto so Quatsch und so, dass das plötzlich legitim wurde und ich glaube schon, dass Otto revolutionär war, ne, also so auch für Deutschland. Ich glaube schon, wenn es Otto nicht geben würde, dann wäre das hier noch viel ernster, so alles. Otto, Harpe Kerkeling, Helge Schneider ist auch ein Genie, aber war jetzt nie so mein Geschmack. Ne? Aber ich erkenne, also ich verstehe, warum der ein Genie ist.
Ja, ja.
Ne? Aber diese Leute und dann, das war so das, Quatsch machen, aber weil alles so trist war, so ernst war, ne, hatte ich so das Bedürfnis, dann das so zu durchbrechen.
Wie alt warst du denn da?
6, 7.
Da hast du dir gedacht, das ist so trist hier. Ich will das durchbrechen, auf gar keinen Fall.
Ja, natürlich nicht.
Du machst ja einfach.
Ja, nicht aus dem Impuls, wie ich gesagt habe, mit der Comedy-Kappe, dass ich mir das nicht ein Konzept, sondern das im Nachhinein, in der Retrospektive, kann ich das so sagen, dass das so, weil alles so ernst war. Ich erinnere mich dran, dass ich beim Arzt war mit meiner Mutter, ja. Und ich musste als 8-Jähriger zum Beispiel, da wurde mein Urin getestet. Da muss ich in so einen Raum gehen, in diesen Becher rein, das war die Toilette. Ja. Und dann musste ich rauskommen und ihn da hinstellen.
Ja.
Da erinnere ich mich, dass ich so, da saßen die Leute da in diesem Flur, in diesem Wartezimmer, war in diesem Vorraum. Da erinnere ich mich als 8-Jähriger, dass ich, wer möchte noch aus der frische Box und so. Und das meine ich halt. Ne? Ja. Da habe ich schon diesen Drang gehabt, weil da alles so steif und ernst im Emsland war, dass ich dachte, ey, man muss doch mal irgendwann lachen. Ne? So, und das meine ich mit dem Impuls. Und dasselbe auch in der Schule. Ne? Wenn immer dieses Wort Klassenkasper, naja, weil da war einfach Drösel, ne? Weil man wollte, ich fand es immer interessant, die Knöpfe bei Leuten auch zu drücken und was passiert.
Es gibt auch Leute, die wollen laut sein, Geltungsbedürfnis und die haben auch ein bisschen was auf dem Kasten und du willst einfach,
Aber ich glaube analytisch, also wenn ich jetzt mein Therapeut wäre, würde ich sagen, ganz tief drin ist es so, ohne jetzt in das Thema einsteigen zu wollen, dass mein Vater war ja 7 Jahre im KZ, meine ganze Familie bis auf ihn wurde da ermordet und zu Hause war immer ein trauriger die haben nicht geweint, aber du spürtest die Traurigkeit, ne? Ja,
klar, dahinter.
So, genau, meine Mutter auch, ihr Vater, sie ist ja Russin, ihr Vater war Soldat, der ist kurz vor Berlin gewesen, auch Krieg und ne, Trauma. Mhm. Und ich glaube, das spürte ich. Und ich dachte als Kind, dass ich dafür verantwortlich bin, ne, den Leuten irgendwie die zum Lachen,
gute Laune
dass ich zu dafür verantwortlich, genau, dass ich irgendwie dafür, aber das ist anstrengend, ne, wenn du immer denkst, du bist dafür verantwortlich, ja, klar. Dass, weil die ja, ne, so, und das glaube ich. Und dann war es aber so, wie mit den Klamotten, dieses immer, denke was Besonderes, dann war das aber auch so, wenn man mal einen Witz gemacht hat oder Sprüche, ne, dass die Leute auch auf, was soll ihr, ne, so, das war so uncool, ne, wenn man mal was Lustiges sagt. Und klar, vielleicht, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich glaube, ich war schon verhaltensauffällig auch, ne, weil ich irgendwie auch so viel Wut, Ungeklärtes in mir hatte als Kind. Aber
bist du Einzelkind?
Ich habe eine Schwester, aber es fühlte sich an wie Einzelkind, weil die 8 Jahre jünger war, ne? Okay. So. Und dann, weil als ich 8 war, war die 1, als ich 14 war, wir waren immer komplett.
Verstehe.
Aber es war immer so, das ist nicht witzig, nicht witzig. Und dann war es aber in der Tat so, mit 18, 19 Jahren hatte ich so eine Fotografin, Shannon Castleman, kennengelernt und ihr Umfeld aus Amerika, aber auch Tim Williams, so ein Schauspieler auch aus Amerika und so. Und diese Leute, ne,
gerade. Wie lernt man die denn kennen, wenn man im Emsland ist?
Achso, nee, ich war dann in Köln. Also okay. Ich bin dann in Köln. Da habe ich Shannon Castleman durch meine Bremer Freunde kennengelernt. Tim Williams, der Schauspieler war. Aber das waren immer Amerikaner. Und immer wenn Amerikaner plötzlich da waren, sagten die, man, funny you bones. Are funny. Yeah. You are very funny guy. Und ich hatte so überhaupt kein Selbstwertgefühl als Kind, ne? Mhm. So aus verschiedensten Gründen. Und komplett nicht, ne? Und ich konnte das nicht mal annehmen, weil ich dachte ja, das ist nicht witzig, ich darf nicht lustig sein. Und die kamen immer, you're funny. Und in dem Moment tat das total gut, ne? Wenn jemand einfach mal gesagt hat, ey, du bist ein lustiger Typ. Aber ich habe das ja immer noch, dass ich denke nicht so, ich bin lustig, ne? Also ich stehe nicht auf. Nee. Ich denke das wirklich
du
nicht.
Meinst,
das
ist jetzt was, nicht. Was du meinst, ist, dass du nicht lustig bist, aber dass du kannst ja, dass du gute Comedy machst, das meinst du schon.
Nee.
Ist ein Unterschied.
Aber da ist bei mir irgendwas falsch in meiner Wahrnehmung. Auch meine ich richtig ernst. Das ist nicht kognitiv gemeint. Genau, und dann war das so, da will ich aber nochmal hin, dieses Amerikanische, dieses plötzlich Knacki Deuser, weißt du noch, wer das war, von Nightwatch, der Typ, der hat mal was Interessantes zu mir gesagt, der sagte so, wenn du in Deutschland bei der Arbeit mit einem Porsche vorfährst, ne, dann fangen alle an zu tuscheln, wo hat der den denn her, wo hat der das dann Geld denn her, das ist der Unterschied. Und in Amerika ist es, wenn du mit einem Porsche vorfährst, alle kommen erstmal raus und meinen, ey, geiler Wagen, und die drehen sich um. Und sagen sich dann, ey, ich arbeite richtig hart, dann kaufe ich mir auch so ein geiles Auto. Ja. So. Und irgendwie.
Aber woher weiß Knacki Deuser das?
Ich glaube, der hatte einen Porsche.
Aber in Amerika.
Aber in Deutschland.
Wollte ich gerade sagen.
Nein. Aber auf jeden Fall, genau, ich hatte nie gedacht, ich will Comedian werden. Ich will Comedian sein.
Du bist ja noch mal älter als ich, schon hast früher angefangen. Das heißt, zu der Zeit gab es ja gar nichts.
Nee, gab's nicht mal
Quatsch Comedy Club, oder?
Ich glaube nicht. Und dann war es so, dass ich ja jahrelang in so schlechten RTL-Serien, Sat.1-Serien mitgespielt hatte und so, ne, so eine Hauptrolle in so einer RTL-Serie, in so einer
Sitcom. Zum Beispiel?
Ja, das war da, wo Atzes Serie lief, die lief parallel auch, oder immer.
Wie hieß die Scheiße?
Bernds Hexe mit Bernd Stelter.
Da hast du mitgespielt?
Da hatte ich so eine Hauptrolle, ja. Und das habe ich gemacht und alles, aber irgendwie dachte ich, was mache ich hier eigentlich? Ich habe ja auch bei Viva moderiert, das war alles okay.
Ja.
Und dann gab es so ein Gespräch mal mit Alexander Elberzhagen. Das ist so ein Manager, der auch so Barbara Schöne.
Elberzhagen? Jenny Elbers
Elberzhagen? Nee, das ist der Mann, das ist der Bruder von Alexander Elberzhagen. Götz heißt der. Mhm. Und der hat Barbara Schöneberger, Thomas Hermanns gemanagt. Und da war ich kurz im Management. Und der sagte irgendwann zu mir, pass auf, guck mal, Fernsehen ist so eine Sache, die kann mal eine Zeit lang funktionieren, aber man kann nicht drauf bauen. Du brauchst als Künstler eigentlich ein Programm. So. Ich so, okay, ja, aber, und ich konnte mit deutscher Comedy jetzt, also ne, das, was es gab, war jetzt, ich fand es jetzt nicht schrecklich oder so, aber ich aber konnte.
Stand-up gab es ja nicht.
Ne, ich habe mir einfach so, ich fühlte mich dieser amerikanischen, vor allen Dingen Indie-Musikwelt auch verbunden. Ich war Musik, ne, war immer alles. Und dann ja, keine Ahnung, dann sagte er, ja, du brauchst ein eigenes Programm. Und ich so, ja, wie Programm, so. Und dann habe ich mir so ein bisschen so amerikanische Stand-ups das erste Mal in meinem Leben angeguckt, so Anfang 30. Hm. Und auch Sarah Silverman, das erste Programm, ja. Jesus is Magic, ne? Oh,
wow.
Und dann habe ich eben dieses Verständnis bekommen, wie bei Eddie Murphy das erste Programm oder Steve Martin, dass es eben diese Leute sind, die ihre Biografie wirklich als Basis erstmal, auch Trevor Noah, ja, sein erstes Programm, ne, wo er drüber redet, Südafrika, halb Schweiz, ne, dass du deine Biografie als Basis für deine Comedy-Show nimmst. Und das war so der erste so Gedanke. Aber dann hatte ich einen Freund, der ist so Gag-Autor, Jens Oliver Haas, der schreibt auch seit Jahren das Dschungelcamp und so, ist ein super, super Autor.
Gags des Dschungelcamp.
Bitte? Ja. Warum? Die Gags sind doch gut da, also finde ich schon in Moderation. Aber dann sagte er, ey, ich helfe dir, okay, weil ich konnte selber. Und dann sagt er, du musst aber sagen, worüber du schreiben willst, worüber du reden willst. 2 Monate. Ich so, keine Ahnung. Als du anfingst mit Comedy, wusstest du schon, worüber du reden willst?
Ja, ich habe mich komischerweise direkt, ich habe einfach nur Sachen aufgeschrieben, die mich aufregen.
Ja, das passt aber auch zu dir, ja, natürlich. Das ist ja eigentlich deine Basis.
Ja, voll.
Mich regen auch viele Sachen auf, aber ich war dann zu, auf jeden Fall war es am Ende so, ich will es nicht vergessen, ich hatte so ein Telefonat. Da war ich am Hackischen Markt, stand ich vor dem Karas, war da damals auch Kaffeeladen im Sommer. Ich telefoniere mit dem. Ich so, ja, ich weiß es nicht. Er so, ja, ist doch ganz einfach. Am Telefon so. Ne, aus dem Nichts. Du sagst einfach, gehst auf die Bühne, sagst, hallo, mein Name ist Oliver Polak. Ich bin 29 Jahre alt, ich komme aus Papenburg im Emsland. Ich bin Jude. Sie müssen trotzdem nur lachen, wenn es Ihnen gefällt. Und dann hatte ich plötzlich so eine Idee, so erstmal, ne, so. Und dann fing das halt an. Aber bis ich eigentlich meine Stimme, sagt man in der Comedy, wo wir vorhin drüber geredet haben, wirklich gefunden habe, da hat das, ich habe 2006 angefangen, ich glaube, das kam 2013 erst.
Okay.
So, wo ich meine Show Krankes Schwein hieß, die hatte.
Ja.
Weil ich dann mich von bestimmten Sachen gelöst hatte und immer freier war. Und ich merke, dass ich jetzt gerade nochmal so einen Schritt gerade gehe, eben mit der neuen Show, weil ich mich von vielen in meinem Leben so privat auch befreit habe, auch von vielleicht Ängsten oder Sachen und so, dass ich jetzt viel freier nochmal auf die Bühne gehe und einfach, ich bin gerade so heiß auf diese Show wie noch nie. Und auch die Form des Crowdwork. Ne? Es gibt ja so Leute, die sich immer drüber aufregen über Crowdwork. Ich habe das ja schon gemacht vor 18 Jahren in der Scheinbar. Ne? So. Und ich finde, man kann Crowdwork scheiße finden, weil viele machen es auch scheiße. Aber ich finde, es gibt auch fantastische Leute, die
Crowdwork an sich ist nicht scheiße.
Nee. Aber eine Punchline ab und an wäre halt ganz gut, ne? Und eine originelle.
Besonderes, genau, oder nicht zu viel.
Mhm.
Genau. Aber man kann es auch nicht. Ist auch nicht verwerflich. Also eigentlich, ja, ich finde es schon verwerflich, aber ist halt ein Tool. Also ich habe ja voll viel von dir auch gesehen. Und das ist Comedy, das sind halt Gags, das ist Comedy-Performance, aber ohne eine Story zu erzählen, ist es aber trotzdem persönlich. Also du bist also das, der Inhalt der Lines, also wenn man nur den Inhalt nimmt, ohne die Punchlines, sag ich jetzt mal, dann lernt man schon was über dich kennen, ohne jetzt aber, dass du in einem Bit jetzt 7 Minuten lang erzählst, mein Vater hier, meine Mutter da, ich kam daher und so, aber es wird durch diese einzelnen Gags, wird dieses Bild trotzdem klar. Das Einzige, wo ich immer noch nicht drauf klarkomme, was ich auch nicht, also es geht nicht in meinen Hirn rein, ist dieses, dass du einfach dich so in Züge stellst und so performst oder dass du dich nackt auf dem Klo filmst oder dieses eine, also das geht nicht in meinen Kopf. Auch so von, ich denke mir so, warum macht der das? Will der Aufsehen erregen? Fühlt der das? Ist dem alles egal? Was soll die Scheiße?
Kann ich dir genau erklären.
Ja.
Ich habe total exhibitionistische Züge.
Okay.
Ja, total. Und ich tanze gern.
Ja.
Also ich habe exhibitionistische Züge und ich tanze gern. Und ich habe exhibitionistische Züge in Zügen und tanze gern.
Das
ist einfach die Antwort. Das ist nicht so, es geht null um Aufmerksamkeit. Also Klaas hatte mich mal gefragt, als ich bei Ladner Berlin zu Gast war, weil da hatte ich gerade ein Video, was viral ging, wo ich am Place de la Concorde in Paris, das ist so ein riesiger Brunnen, wo ich da drin tanze zu Piazza d'Ora, Jermaine Jackson, When the Rain Begins to Fall.
Das sehen doch Leute.
Ja, warte. Und dann fragte er mich, wie kommst du da drauf?
Ja.
Und ehrlich, ich war zu der Zeit sehr oft in Paris, ne? Und oft war es so, dass ich abends dann, ich war irgendwo essen oder so, mit dem Uber, mit dem Taxi nach Hause gefahren bin. Und dann fuhr das immer über diesen Place de la Concorde, das Uber. Und dann fuhr ich immer vorbei und ich fuhr an diesem Brunnen vorbei, der war so pompös. Mhm. Und dann dachte ich mir, ey, da müsste man, also das war genau der Gedanke, den ich da hatte. So.
Okay, aber dann
da müsste man mal drin tanzen. So.
Ja, das ist und ein ganz normaler Gedanke.
Ja, und dann,
safe, aber das macht man ja nicht.
Ja, und dann war ich essen, Frühstück mit meinem Freund Patrick vom Circus Roncalli und seiner Familie. Und dann, du brauchst ja mal einen Kameramann auch, ne? Und dann sagte ich so, sag mal, was macht denn ihr gleich noch? Oh, wir fahren nach Köln. Ich so, habt ihr noch so eine Stunde Zeit? Ja. Ja, ich will da so ein Video drehen. Und die dachten auch, was will er? Dann sind die trotzdem mitgefahren und dann hat Patrick das Handy gehalten und sein Sohn.
Aber war das wenigstens mit Klamotten oder war es auch oberkörperfrei?
Nee, nur Shorts und T-Shirt. Und dann war ich in diesem Brunnen und habe getanzt. Aber plötzlich kam die Polizei.
Ja, klar.
Ja, die Polizei, weil das ist ja ein Denkmal.
Ja, und auch zu Recht, auch so muss die Polizei kommen.
Die muss schon kommen, wenn ich
gar nicht tanze, ja nicht, du kannst ja nicht, nein, du kannst ja nicht einfach nicht in den Brunnen stellen und da dein Ding
machen. Das liebe ich, du bist so deutsch. Was ist denn
was
los
mit dir? Das?
Aber was ist das?
Das ist viel zu locker.
Wie kannst du denn auf der einen Seite deine Punchlines machen und dann mir verbieten wollen, dass ich im Brunnen stehe?
Ja, das ist ja.
Da muss ich ja auch deine Comedy verbieten. Dann kann ich ja sagen,
das ist ja, das ist doch ein Setting. Das ist ein abgeriegeltes Setting. Da sind Leute mit ihren Kindern, da zieht sich einfach.
Ich habe mich doch nicht, ich würde doch nie vor Kindern meine Nudel rausholen.
Ja, aber Shorts reicht doch schon.
Aber so ein lustiger Tanz.
Schwierig. Ich glaube, ich muss sogar noch einen Schluck nehmen.
Ich mag, wie du dabei sowieso gewackelt hast.
Ja, das ist so eine Angewohnheit.
Ja?
Ganz viele Ticks. Ja, und dann hast du dem Klaas das so beantwortet. Konnte er es nachvollziehen?
Total.
Aber der ist auch ein Clown, ne? Das ist natürlich klar.
Wer ist ein Clown?
Klaas.
Was meinst du mit Clown?
Jemand, der nicht genug Skills hat, um so ein vernünftiges Programm zu machen, sondern der muss
aber auch. Aber der will doch gar kein Programm machen.
Wie geil, das du mich einfach nicht ausreden lässt. Ich bin Harald Schmidt, ne, ist kein Clown. Aber Klaas ist ein Clown. Weißt du, was ich meine?
Ich bin auch ein Clown.
Ja, aber du kannst doch auf der Bühne stehen, ohne dich zum Affen zu machen und Leute einfach zum Lachen zu bringen mit Gags. Das kannst du auch.
Ich glaube, das kann Klaas auch, wenn er sich mehr Zeit dafür nehmen würde. Also würde ich schon sagen, ja.
Okay.
Aber der ist ja kein Stand-up-Comedian.
Nee, der ist Moderator.
Ja, genau.
Und Harald Schmidt auch.
Nein.
Der war kein Harald Schmidt-Show war nichts Clowniges.
Harald Schmidt-Show kommt, erstmal kommt er, ist er Schauspieler und der kommt so vom klassischen Kabarett. Also das ist der Oldschool. Ja, und das, was er gemacht hat, war eigentlich Stand-up im Stehen am Anfang und Stand-up im Sitzen.
Klassische Late Night. Ich meine, nehmen wir das Stand-up weg. Harald Schmidt nur am Pult mit seinen Gästen. Der ist kein Clown. Der ist clever, der hat Skills, der ist lustig, der ist schnell im Kopf. Das, die anderen, oder sagen wir der andere, oder die anderen ist nicht.
Wer sind denn deine deutschen drei liebsten Comedians?
Boah. Das ist todesschwierig, weil es halt Deutschland ist. Also aller Zeiten, ich würde sagen, ich finde Jürgen von der Lippe ist ein absolutes Genie. Harpe Kerkelin, aber das sind auch keine klassischen Stand-Up-Comedians. Ne? Meinst du Stand-Up-Comedians oder generell im Bereich Comedy?
Meine ich schon. Aber nur kurz zu Jürgen von der Lippe. Ich finde, er hat einfach das genialste Lied gemacht, was eigentlich den Menschen an sich und die Seele des Menschen am meisten trifft. Guten Morgen, ist einfach die Guten Morgen, liebe Sorgen.
Seid ihr auch schon alle da?
Habt ihr auch so gut geschlafen? Ja, dann ist ja alles klar.
Ja.
Genial.
Jürgen von der Lippe ist...
Es war damals zum Donnerlippchen und diese Sendung.
Das ist ein Genie in meinen Augen, wirklich. Also, ja, egal, lass uns nicht so tief reingehen, aber genau. Also Heinz Erhardt war natürlich crazy, Otto ist crazy, HP Kerkeling, Jürgen von der Lippe. So.
Also ich finde ein moderner Helge Schneider ist
Helge Schneider.
Teddy.
Teddy ist ein unfassbares Talent, auf jeden Fall, ja.
Ja.
Eine Comedy-Maschine auf jeden Fall.
Ich hatte eine sehr lustige Begegnung mit dem. Wir kannten, also ich weiß, wer er ist.
Ja, klar.
Er weiß auch, wer ich bin, aber wir kannten uns nicht persönlich. Und dann war das so, da war ich ein paar Tage im Bayerischen Hof, so ein Hotel in München, ne? Und er war irgendwie auch da und ich hatte noch meinen alten Hund. Und dann war ich, davor ist so ein bisschen Wiese, so eine Promenade mit Bänken, ne? Und dann war es so ein Sommertag und ich war mit ihm spazieren und saß ich alleine auf der Bank und da ist so ein altes irgendwie so ein Kriegerdenkmal oder so König Ludwig irgendwas. Und da ist so ein irrer Michael Jackson-Fan, eine Frau, die, weil Michael Jackson immer im Bayerischen Hof geschlafen hat, beklebt die da so, das ist wie so ein Michael Jackson-Denkmal vor dem Bayerischen Hof, tausend so Plakate, Bilder, alles, ja, genau, so ein Schrein. Und dann sitze ich da und dann kommt plötzlich Teddy, guckt mich so an, ich guck ihn an, er so, hey, ich so, ey, wir kennen uns nicht, also ja, naja. Und dann war der super nett, haben wir kurz geredet, er so, ey, ich hole mir gerade was zu trinken aus dem Hotel, soll ich was mitbringen? Ich so, ja, ich nehme eine Coke Zero, ne, okay. Okay, dann kam der runter, dann haben wir uns irgendwie 2 Stunden unterhalten, ne, so, war super nett. Mhm. Und dann haben wir auch über Michael Jackson geredet, ne, und wie genial er den findet, ich auch, wir haben nur, und ja, er sagt einfach, Michael Jackson, toll, genial, bla, ja, nachvollziehbar. Und dann gingen wir, und dann haben wir gar nicht Nummern ausgetauscht, dann sagt er, ey, ich bin noch 2 Tage hier, ich bin Zimmer 612. Weil du ja gefragt hast, auch gerade nochmal, warum ich tanze, mich ausziehe, ne, wenn ich was Lust, und dann saß ich in meinem Zimmer, und dann hab ich, das ist ja so ein 5-Sterne-Hotel, ne, dann hab ich beim Zimmerservice angerufen, und kennst du das, wenn die da was bringen, dann bringen die so einen richtigen Servierwagen mit Tischdecke, mit Glocke, mit eingedeckt, so alles. Ja, pass auf. Und dann habe ich so einen Servierwagen, habe ich gesagt, ich brauche den ganzen Servierwagen mit Besteck, allen mit Glocke, mit Tellern, ne? Aber ich will nichts zu essen, sie soll mir das nur bringen, so. Mhm. Dann bin ich runter zu diesem Michael Jackson-Denkmal, habe so ein kleines Bild geholt von ihm, habe ich das da abgezogen, und dann habe ich so, da ist ja Briefpapier in so einem Hotel, da habe ich geschrieben, hello Teddy, I know this is very weird, but this is Michael. I'm still alive and I live in Bayerischer Hof. I saw you last night talking to that fat comedian on the bench and I just wanted to say I love you and you are not alone. Mhm. Ne? Und dann habe ich das unter diese Glocke, wo das Essen eigentlich ist, gemacht, das Michael Jackson Foto. Dann habe ich den Zimmerservice angerufen, gesagt, Zimmer 612. Und
du weißt schon, dass da Leute einfach arbeiten auch. Die wollen ihren Job machen, einfach nur.
Ich fand das wahnsinnig einfach nur ihren Job lustig. Machen. Aber er fand es auch lustig. Wir haben dann nochmal kurz Kontakt gehabt.
Shoutouts gehen raus an Teddy.
Und Michael Jackson.
Und Michael Jackson natürlich auch.
Werden wir jetzt gecancelt, weil wir Michael Jackson gegrüßt haben?
Warum? Haben wir hier schon viel schlimmere Sachen gemacht.
Bitte?
Haben wir hier schon viel schlimmere Sachen gemacht.
Ja.
Ja. Ich meine, du hast ja zum Beispiel mich um eine Sache vor dem Podcast gebeten, aber jetzt habe ich was getrunken, jetzt mir ist auch egal. Können wir das Thema kurz aufmachen? Also, Gil Ofarim. Was denn?
Bei Gil Ofarim hat man das Gefühl, dass er der Pressesprecher von Israel mittlerweile ist.
Alter,
okay, habt ihr euch reingeschissen?
Nein, nicht. Das war natürlich nur ein Scherz, hat der Olli natürlich nicht vorher gesagt. Es war ein anderes Ding und deswegen habe ich das kurz geswitcht. Aber der hat auf jeden Fall, das ist ein Bärendienst auf jeden Fall, der den gemacht hat. Okay, wir haben L.A., wir haben New York, wir haben deine Vita, wir haben deine Comedy, wir haben Side Stories. Du freust dich auf deine neue Tour. Kann man schon Tickets holen?
Schon im Vorverkauf? Klar. Es gibt teilweise schon, ich glaube sogar ein, zwei Städte sind schon
ausverkauft.
Ja.
Nice. Ich will mal gucken, weil ich würde gerne mir das auch gerne reinziehen.
Nee, du bist ja am 18. Oktober eh auch im Tempo drum, da kannst du einfach rüberkommen.
Ey, das ist so krass, ne?
18. Oktober. Ja, ist doch gut, da kannst du dir doch anschauen, die Show.
Ja, Bombe. Da bin ich einfach Voreact von Serda und nebenan spielt ja Olli auch noch.
Ja.
Das ist so geil.
Deine beiden Lieblingscomedians unter einem Dach.
Genau, vom einen bin ich halt Fan so im Podcast, also tue ich so, vom anderen bin ich halt wirklich Fan, das bist halt du. Genau, aber der eine ist halt noch ein bisschen größer.
Aber für die Berlin-Show, ich kann noch nicht sagen, wer, aber es gibt einen richtig krassen Special Act. Der ist nicht nur in Berlin, der ist in Dresden, Leipzig, Hamburg und Berlin. Ein Comedian, der schon 8-mal bei David Letterman aufgetreten ist.
Du hast einen Ami wieder.
Und ein Regular im Comedy Cellar ist. Aber ich kann noch nicht sagen, wer.
Aber du hast mir auch noch nicht gesagt.
Nee, sag ich auch nicht.
Ja, aber das sagst du mir ja nach dem Podcast.
Nee.
Skal. Klar sagst du mir das. Ihr braucht keine Tickets holen für Olli Pollack. Das neue Programm ist grausam.
Natürlich sage ich dir das.
Was später. Er auf der Bühne macht, ist ungefähr so lustig wie die Käseglocken Michael Jackson Story. 18. Oktober. Olli Tempodrom. Ja, nice. Oliver Pollack Tempodrom.
Lässt du das jetzt drin, dass du da an deinem Handy die ganze Zeit rumfummelst?
Wie bitte?
Das bleibt jetzt drin, so?
Ja, klar. Es sind ja, ist jetzt keine Audiopause gewesen von über 10 Sekunden oder so. Ist auch ein bisschen Spannungsbogen aufbauen.
Ich finde, dein Aufstoßen ist mindestens immer schon so 4 Sekunden.
Du hast eben auch crazy aufgestoßen, aber du nur einmal und ich so 13.
Ja.
Aber einmal so richtig.
Aber Ausstoßen selber merkt man gar nicht, wenn man selber nicht macht.
Ne? Ja, mich macht immer meine Community darauf aufmerksam, weil ich halt bei den YouTube-Videos immer hart aufstoße. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil ich trinke eigentlich nur Bier und rauche Vape. Deswegen weiß ich gar nicht genau, wo das herkommt. Aber wenn du im Oktober auf Tour gehst, ist dein Programm, wie viel Prozent hast du schon fertig von deinem Programm?
Also ich mach das ja auch nicht so zwei Teile. Meine Shows sind immer so 60, 70 Minuten. Mhm. Ich würde sagen,
sehr ehrlich, 20 hast du.
40 Minuten.
Hast du schon?
Ja.
Ja, ist ja Bombe.
Ja, ist ja auch, wir haben nie gesagt, also alles.
Das geht ja noch. Wen habe ich letztes Mal hier gehabt? Irgendein Comedian, der meinte auch so, ja, Hälfte habe ich und das waren noch 3 Monate. So. Okay, Halleluja, das ist auf jeden Fall anspruchsvoll. Weil eigentlich müssen wir ja vorher so ein bisschen machen. Aber wenn die Clubtour jetzt läuft, wird die auch verlängert oder ist...
Nein, die wird eh verlängert, das ist jetzt schon klar. Okay. Aber das ist jetzt erstmal...
Ich finde es auch ein bisschen arrogant, dass du einfach Clubtour sagst und dann sagst, ja, 100 bis 200. Das ist keine Clubtour. 200 Leute ist doch keine Club, ist doch kein Club. Ist auch keine Halle. Also würdest du sagen, die Käse ist ein Club?
Welche Schublade hast du denn jetzt wieder auf?
Sagen, die Käse,
wer spielt denn in der Käse?
Ich meine nur, würdest du sagen, die Käse ist
ja, ist natürlich ein Club? Ist die Käse ein Club.
Okay.
Das ist eine Clubshow. Wenn du in der Butch Cup spielst, ja, dann ist es größer.
Okay.
Und wenn du in der Jahrhunderthalle, ja, spielst, dann ist das eine Hallenshow.
Okay. Ja, da hat der Mariano jetzt so ausverkauft. Der macht einfach langs Hessen. Hast du ihn auf dem Schirm? MV? Mariano, hast du am Schirm?
Ja, klar. Der also auf dem Schirm, ich weiß nicht, wo der ist, aber das ist ein sehr erfolgreicher
Comedian. Ja, aber ich meine, du hast ihn gesehen, du weißt ungefähr, was er macht.
Ja, ja, klar. Ja. Das ist ein guter Typ.
Der spielt einfach jetzt langs Hess Arena.
Ja, das ist eine gute Generation an Leuten. Envy, wie heißt der?
Bruno,
genau. Bruno Barnaby, auch Serda Karibik, auch ein sehr guter Typ.
Fabi Rommel.
Den kenne ich gar nicht. Also ich weiß, glaube ich, grob, wer es ist, aber ich weiß, ich habe so...
Fabi Rommel, Osan ist auch riesig geworden, Tutti ist riesig geworden. Wen gibt's denn noch? Es gibt so ein paar Leute, so locker 10 Leute, die haben einfach jetzt so, die spielen einfach vierstellig random. Auf ruhig.
Ja, ich freue mich für viele von denen. Ja. Das ist doch super.
Hast du noch einen Rat vom alten jüdischen angetrunkenen Onkel für neue Comedians?
Ja, habe ich ja vorhin schon gesagt. Also ich finde das immer.
An keinem orientieren.
Bitte?
Alleine machen.
Nee, nicht an keinem orientieren, aber mehr bei sich sein als vielleicht bei irgendwelchen anders. Kennst du das? Du triffst jemanden aus der Schule, so von früher, und du weißt, der hat alles verkackt, der Typ, ne? So. Und der hat dann vielleicht auch Ausbildung angefangen, ist da rausgeflogen, hat nie was geklappt. Hm. Dann triffst du ihn Jahre später und dann fragst du, was machst du denn? Ja, Unternehmensberater.
Okay, da weißt du Bescheid.
Ja, und so ist es bei vielen Comedians, finde ich auch, die dann im Back, da sind junge Comedians und die labern die dann irgendwie voll und du beobachtest nur aus der Ferne und denkst, hä? Alter, ich habe noch nie gesehen, dass du irgendjemand zum Lachen gebracht hast. Du willst jetzt der Person irgendwo Tipps geben. Ja.
Also gefragt.
Und es ist ja männerdominiert, was ich auch schwierig finde. Das ist schon so eine Schwanzparade oft, auch in der Comedy. Ich hatte voll. so eine Situation, Maria Clara Groppler, Comedian, da war die 18, ne? Da war die 18 oder 19 Jahre alt, ja?
Schon ein paar Jahre,
da ist die in die Scheinbar gegangen, ja? Ich würde sagen vor 7 Jahren, 8 Jahren oder so. Und ich war halt 18, ne? Und ich meine, überhaupt mit 18 Jahren auf eine Comedy-Bühne zu gehen, ne?
Geisteskrank. Maria Ziffi auch, geisteskrank. Ganz jung und auf die Bühne schon gehen.
Ja, fand ich aber, hatte ich den größten Respekt. Und dann saßen da diese Kandidaten, die, du hast gerade einen davon auch genannt, die saßen da und die haben, als die auf der Bühne waren, so ältere Jungs gelästert, ne, über das junge 18-jährige Mädchen und die dann auch zugelabert, ne, wo ich dachte, ey, lass das Mädchen doch einmal in Ruhe, so. Und dann war ich so wütend, weil ich das dreimal erlebt hatte, da hatte ich so die Schnauze voll. Weißt du, was ich gemacht habe?
Hast du was gesagt?
Nee, weil ich fand erstmal das, was sie gemacht hat, ja, man dachte noch nicht so, wow, aber du sagst, ey, okay, die hat Talent, die hat die Eier, darauf zu gehen auf die Bühne, die ist irgendwie sympathisch, so interessant. Ich hatte eine ausverkaufte Show im Astra Kulturhaus mit David Deary im Vorprogramm. Mhm. Und als die alle da waren, die Typen, habe ich gesagt, sag mal, was machst du am Freitag? Sie so, nichts. Ja, hast du Bock, 10 Minuten aufzutreten. Sie meint das ernst? Ich so, ja klar. Ja, dann ist die für aufgetreten. Und weißt du was? War super.
Ja? Ja. Okay, da hast du Glück gehabt, weil normalerweise der erste Gedanke ist ja so, klar, uns fragt er nicht, aber das 18-jährige Mädchen fragt er jetzt, ob die Opener machen darf. Natürlich.
Ach so, nee, das ist ja ein Kind. Also sie war für mich, ne, ich war da, weiß nicht, 40 Jahre alt. Ja. Die war 18, 19. Nee, aber weil ich das so auch erlebt habe in meinem Leben, dass Leute auch Ältere mir mal geholfen haben oder so, oder auch da wie in L.A., wenn dann einer, der Typ zu mir sagte, ey, weißt du was, mir hat das gut gefallen. Ja. Komm, ich finde es schon, dass man auch mal nach rechts und links gucken kann und Leuten, auch als ich dich mitgenommen habe, so, ne, das ist ja, klar ist es für mich auch gut, ne, ich weiß ja, dass du gut bist. Ne?
Da hatte ich mehr von, da hatte ich auf jeden Fall mehr von als du.
Bitte?
Da hatte ich aber mehr von als du. Ich habe das erste Mal, bin ich in diesen Städten aufgetreten, wo ich sonst noch nie war.
Aber warte mal, und das war doch auch super nett. Eigentlich warst du doch gar nicht in Düsseldorf eingeplant und dann hast du gesagt, hey, meine Mutter kommt heute Abend, auch meine Familie, kann ich nicht spontan auftreten? Und da habe ich doch gesagt,
ja,
du
kannst ja auch noch auftreten. Genau, mit Gottfried.
Mit Gottfried.
Ja, das war geisteskrank.
Ja, ja, und das war ja auch ausverkauft, weiß nicht, 500 Leute. Und dieses Theater ist ja total... Ja,
das war geisteskrank.
Und das war auch ein super Abend, weil du hast so erstmal 10 Minuten gemacht, dann Gottfried. Ja. Also für die Leute, einfach unabhängig von mir, auch wenn ich gar nicht gekommen wäre, wäre das schon ein geiler Abend gewesen. Surprise
Guest, ja, 100 Pro. Da habe ich auch krasses Feedback bekommen und das war für mich natürlich ein Todesflex. Mhm. Und ich weiß noch, also einer meiner besten Freunde, der Hishim, der erzählt heute noch davon. Der meint so, ey, wenn der Pollack nochmal Düsseldorf kommt und eventuell der Gottfried dabei ist und so, der meint auch an dem Abend so, können wir vielleicht nicht so, meinst du, den Olli, den kriegst du nicht zum Feiern, der geht mit dem Gottfried jetzt was essen, weil nach der Show gehen die mal essen.
Grundsätzlich schon, aber wenn ich auf Tour bin, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du...
Die Frage erübrigt sich.
Nein,
ich weiß, worauf du hinaus willst.
Nein.
Nach jeder Show.
Ach so, ich kann nicht, weil das hatte ich schon ein, zwei Mal, weil dann bin ich so zerstört am nächsten Tag, dass ich mich einfach nur hasse, wenn ich dann auftreten muss.
Es gibt Profis und es gibt Amateure. Ja. Aber der Kollege, der bei Bruno sich da ein und den wir vorher auf der Tour erwähnt hatten, oder der bei dir auf der Tour mit dabei war, der meinte, ey, waren wir nicht mit dem Olli auch auf so einer, weil wir waren nämlich einmal unterwegs auch, auf einer Party in Bremen. Weißt du noch? Weil einen Abend habe ich dich auch dazu gekriegt. Da waren wir wirklich mal im Club.
Dieser Techniker.
Ja, genau. Da waren wir einmal wirklich alle im Club auch. Da habe ich dich in den Club mitbekommen.
Ja, irgendwas war da auf jeden Fall.
Mein Lieber, ich schwitze wie ein Schwein.
Echt?
Ich kann nicht. Ich hab ein schlechtes Gewissen auch unserer Kamerafrau gegenüber, weil wir trinken hier Jägermeister, Aufstoßen, Bier und Männerschweiß.
Das muss
so schlimm riechen hier drin.
Ich wollte wirklich kein Bier trinken, ne? Aber weil ich muss heute noch Sachen machen.
Ich muss heute noch Sachen machen, das muss ich auch.
Nein, ich muss noch was schreiben, 2 Stunden, und dann habe ich noch einen Auftritt später.
Wo tritt's auf?
Im Mad Monkey Room.
Mad Monkey Room, wie viel Uhr?
Ich muss um 21:45 da sein, bin dann um 22:45 da.
Oh, wow, Alter.
Nee. Immer spät.
Olli, ich bedanke
mich. Vielen Dank für die Einladung.
Ey, super gerne. Die Zeit ist wie lange haben wir gemacht? Stunde 40 oder was haben wir gemacht? Stunde, ja? Crazy. Zeit ist verflogen. Es war ein sehr schönes Hin und Her. Ich bin leicht angeschossen und gehe jetzt erstmal raus in die Sonne.
Sehr schön, dass du da warst, mein Lieber. Und nicht nur auf meine Tour kommen, muss man an dieser Stelle mal sagen. Ja. Samuel geht auch auf Tour und nächstes Jahr vor allen Dingen alle müssen nach Berlin kommen. Du spielst im Punchline-Club, muss man da noch sagen. Also es ist schon sehr besonders, ein neuer, toller Comedy-Club von Live Nation in Berlin. Und
so crazy,
mein größter Respekt, dass du das spielst. Aber vorher natürlich erstmal auf meine Tour kommen. Richtig. Und ich bin mir sicher, das ist ein Versprechen, dass wenn ihr irgendwo zu Samuel kommt, werde ich vielleicht auch mal auftreten. Und irgendwo auf meiner Tour wird Samuel vielleicht auch mal auftreten, oder? Das kann man schon sagen.
Ja, da kann ich jetzt auf jeden Fall nicht verneinen, weil das wäre voll der linke Move. Deswegen, da hat der Olli recht. Das müssen wir genauso stehen lassen. Wir sind raus, mein Lieben. Ciao, ciao. Ciao.